Ja, schönen guten Abend zur letzten Veranstaltung der Deutschen Uni für dieses Semester. Wir haben heute Abend Gunter Weiermuth eingeladen. Gunter lebt hauptsächlich in den USA, hat aber auch noch einen Koffer in Berlin. Ich wollte ihn eigentlich zur Ökonomiekonferenz einladen, die Anfang November stattgefunden hat. Das hat aus Berlin Gründen leider nicht geklappt. Freue mich sehr, dass er heute wenigstens hier ist. Ich habe vorhin schon gesagt, einer der digitalsten Menschen, von dem ich so was gelesen habe bisher. Da passt er irgendwie ganz gut an diese Uni. Und zum Thema selbst, das ist selber wahrscheinlich schon ausführlich, was sagen, er ist freier Autor, hat alle Bücher geschrieben, zum Beispiel nicht gearbeitet. Ja, das war schon ganz kurz da. Dann durch zu dir oder so. Ansonsten.
Also vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. November ging es ja nicht, weil ich eben noch in Amerika war, wo ich die meiste Zeit lebe, wie sich das für Amerikaner gehört. Da ich eben versprochen hatte, dass ich mit Meerjungfrauen anfange, will ich das auch tun, weil man darf das Publikum nicht enttäuschen. Also vor einem halben Jahrtausend, und dann sage ich etwas dazu, was ich heute noch sagen will, vor einem halben Jahrtausend, zur Zeit der Renaissance, fuhren Forschungsreisende nach Amerika, zu dem neu entdeckten Kontinent, dann sandten zwei schockierende Nachrichten zurück. Das ist eine wahre Geschichte. Zwei schockierende Nachrichten zurück in die alte Welt. Erstens, in dieser neuen Welt gäbe es befremdliche Tiere, die ihre Nasen in Ameisenhaufen stecken. Zweitens, es existierten dort zwei Arten von Meerjungfrauen. Kein vernünftiger Wissenschaftler in der alten Welt war natürlich so leichtgläubig auf die sinnwidrige erste Meldung reinzufallen. Warum würde ein Tier seine Nase in einen Ameisenhaufen stecken? Das mit den Meerjungfrauen war wahrscheinlicher. Schließlich hatten bekannte klassische griechische Naturphilosophen die Existenz von Meerjungfrauen ausführlich beschrieben. Und warum es eine Sorte gab, warum sollte es nicht zwei geben? Also glaubten sie die Nachricht von den Meerjungfrauen, glaubten aber kein bisschen an die Ameisenbären. So viel also zum Wert tradierten Wissens, wenn man etwas Neues beurteilen will. Womit ich bei dem bin, was ich heute erzählen will. Was immer ich hier mache, ist sozusagen modular. Und ich sagte eben schon, ich habe leider mein PDA vergessen, ich habe keine Uhr. Ich kann also jederzeit aufhören, das ist das Schöne beim Modular. Ich kann aber auch endlos weitermachen, das ist das Schlechte beim Modular. Also, da wir ohnehin so wenig sind, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn es irgendwie zu unverständlich oder zu banal oder zu sinnlos ist, was ich sage, wenn ihr direkt unterbrecht. Weil wir sind so wenig, da können wir zwischendurch auch diskutieren, statt einfach es nur hinterher zu machen. Ansonsten, wenn ihr es nicht tut, rede ich aber natürlich unerbittlich weiter. Die Grundthese, die ich heute erzählen will, vertreten will, ist, wir befinden uns im Übergang zu einer Zivilisation, die auf industrieller Technologie beruht, zu einer, die auf digitaler Technologie beruht. Und für diesen Übergang, für die Ausbildung eben der zivilisatorischen Digitalisierung, meine ich, besitzt die Open-Source-Praxis, und das ist die These, eine ähnlich entscheidende Bedeutung wie einst der Taylorismus und der Fordismus für die industrielle Revolution. Also eine Leitidee zu sein, die nicht nur die Arbeit organisiert, sondern die in die letzten Nischen, Ritzen der Gesellschaft hineinkriegt. Ich werde das nachher noch ein bisschen ausführen, aber es ist ja bekannt, dass der Film eine tayloristische Kunst ist, dass die Rosa von Hemingway zu Recht als tayloristisch beschrieben wurde, dass die Verwaltung nach dem Modell des Fließbands organisiert wurde und so weiter und so weiter. Das heißt, der Taylorismus war mehr als das, was Taylor gemacht hat. Und so glaube ich auch, ist die Open Source Praxis mehr als das, was die Leute machen, die heute in diesem Bereich tätig sind. Ich meine eben, dass in der Open Source Praxis, nicht in der Open Source Bewegung, in der Open Source Praxis, und ich werde noch erklären, was ich damit meine, sich so etwas wie eine digitale Ordnung der Dinge anfängt. Und ich kann das in drei Schritten heute darlegen. Ich kann aber auch nach zwei Schritten aufhören oder den zweiten auslassen und den dritten machen, wie immer wir wollen. Der erste Schritt ist eine Vorbemerkung, der kürzeste Teil von den drei Teilen, zum Verhältnis von technologischen und zivilisatorischen Fortschritt. Also dazu, wie die soziale und kulturelle Entwicklung von technologischen Entwicklungen beeinflusst wird, wie die herrschende zivilisatorische Ordnung durch Technologie transformiert, subversiert, was immer wird. Und meine These, die verrate ich gleich vorneweg, sonst könnte ich ja nicht einfach aufhören. Ne? Es gibt ein stetes Wechselspiel zwischen technologischen Vorgaben und ihrer sozialen Akzeptation. Das Akzeptation ist euch vielleicht nachher. Dann kommen die beiden anderen Hauptteile, die möglichen. Das eine ist eine Skizze der Ausbildung dieser neuen digitalen Praxis seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Natürlich nur an ein, zwei Beispielen. Und das dritte ist eine Skizze der Ausbildung einer neuen digitalen Ordnung des Wissens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und die These für beide, die ich auch vorneweg sozusagen verrate, ist, dass es in der Entwicklung sozusagen der digitalen Praxis wie der digitalen Ordnung des Wissens, eine Doppeltendenz gibt zu privatisieren und zu personalisieren. Das heißt, die Verfügung über die Technik, wie über das Wissen zu privatisieren und den Gebrauch der Technik, wie die Organisation des Wissens zu personalisieren. Was natürlich sozusagen das Gegenteil dessen ist, was die industrielle Ordnung war. Also insgesamt wäre das eine weitere Stufe sozusagen im neuzeitlichen Prozess der Individuierung. Und vielleicht hätte ich das noch sagen sollen, ich bin natürlich eigentlich Geisteswissenschaftler, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Aber ich versuche es nicht so zu zeigen. Also, der erste Teil, der zum Zusammenhang von Technologie und Zivilisation. Das ist natürlich sozusagen der geisteswissenschaftlichste oder kulturgeschichtlichste Teil. Und zwar glaube ich, dass man da ja aus der Geschichte lernen kann und sollte. Man sich, bevor man behauptet, was Technologie der Gesellschaft antut, sich kurz angucken sollte, was Menschen vor einem zu diesem Thema gedacht haben. Und es gibt zum Verhältnis von Technik, Technologie und Gesellschaft sozusagen drei Formen des Denkens. Das vorindustrielle Denken, das industrielle Denken in verschiedenen Abstufungen und das postindustrielle digitale Denken. Hinsichtlich des vorindustriellen Denkens kann ich mich kurz fassen, es gab es nicht. Es gab den Begriff Technologie nicht einmal bis ins 17. Jahrhundert, und als er dann aufkam im Englischen, Technology, meinte er nicht das Reich des Instrumentellen, was wir heute unter Technologie verstehen, sondern er meinte einfach Schriften über Technik. Natürlich bestand, wenn man es rückblickend guckt, immer ein Zusammenhang, eine Wechselbeziehung, wie auch immer, zwischen dem technologischen Stand der Dinge und der zivilisatorischen Ordnung, aber den Gesellschaften vor der Industrialisierung fehlte ein Begriff dafür, weil die Veränderungen der Technik so langsam waren, dass sie außerhalb der Lebenserfahrung waren. Man konnte Fortschritt nicht am eigenen Leibe erfahren und insofern auch relativ schwer reflektieren. Wenn Sie nur mal drüber nachdenken, wie lange es gedauert hat, sagen wir mal von Papyrus zum Pergament zum Papier. Das waren viele, viele Generationen und niemand hat diesen Übergang, oder von der Schriftrolle über den Kodex zum Buch. Das hat alles so lange gedauert, dass der Menschheit sozusagen ein Begriff von technologischem Fortschritt fehlte, weil sie ihn nicht erfahren konnte. Das änderte sich natürlich mit der Industrialisierung, und deswegen hat uns auch die Aufklärung im 18. Jahrhundert, als das erste Mal die großen Produktionszuwächse durch Technik erzielt wurden, also historisch nie dagewesene Produktionszuwächse, um 1750 bereits. Damals bekam man einen Begriff vom Fortschritt, und die Aufklärung gab uns die Idee des Fortschritts als die Form, die Technik als Geburtshelferin der Zivilisation und Kultur. Das ist sozusagen Diderot, Voltaire, Condorcet. Technik wurde also zum ersten Mal mit der Industrialisierung sozusagen als Geschichtsmacht behauptet. Die Fortsetzung fand das Ganze natürlich bei Karl Marx, und das ist sozusagen das genuin industrielle Denken. Marx sah ja nicht nur sozusagen den Geschichtsverlauf als ansteigende Linie, er hatte auch die typische sozusagen für die industrielle Haltung zwangsläufige Verachtung für alles, was vor der Industrie war. Ich meine, er sah die entsetzlichen Folgen, und wir alle wissen, was Marxismus ist, aber er sprach immer von der Idiotie des Landlebens. Er hatte also, die agrarische Gesellschaft war entschieden unmenschlicher, und hat er entschieden mehr abgelehnt als die industrielle. Und von Marx stammt sozusagen der Nukleus eines technologischen Denkens, wie es dann im 20. Jahrhundert, als der Begriff der Technologie, im frühen 20. Jahrhundert, hat die Rede von der Technologie die Bedeutung bekommen, die wir heute haben. Und Marx ist im Grunde sozusagen der Ursprung des Ganzen, das Es war sehr bekannt, aber es ist ein so schönes Zitat, dass ich Ihnen das vielleicht sogar vorlese, wenn meine Arme lang genug sind. Oder ich meine Brille raushole. Er schrieb, mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die Menschen ihre Produktionsweise. Das schrieb er uns im Elend der Philosophie. Und mit der Veränderung der Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, verändern sie ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Und jetzt dieser klassische Satz, der überall immer zitiert wird. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Also ein klarer Zusammenhang zwischen technologischem Stand und sozialer Organisation. Und das ist sozusagen der Ursprung des industriellen Denkens von Technologie gewesen. Ich erspare Ihnen und mir das, man kann dann sozusagen sehen, wie sich das Denken entwickelt mit den Stufen der Industrialisierung. Wie sozusagen dieses Denken ist sozusagen das Denken der Eisenbahnepoche, der ersten industriellen, der Dampfmaschine. Und dann können Sie sehen, wie mit der zweiten industriellen, der elektrischen Revolution oder Benzinrevolution, was immer Sie wollen, der Individualrevolution, können Sie sehen, wie sich das dann ändert. Und Sie können dann nochmal sehen, sagen wir mal mit Mumford oder Elul, die sich dann um 1950 herum mit der Elektronisierung der dritten industriellen Revolution nochmal eine neue Variante des Fortschrittsdenkens, das einen kausalen Zusammenhang wie immer vermittelt zwischen technologischer Entwicklung und der Gesellschaftsform, der Zivilisation darstellt, sich entwickelt. Dann aber wurde das vollständig diskreditiert. Dafür ist sozusagen der Prototyp sozusagen die Entwicklung eines postindustriellen gegen das industrielle Denken gerichteten Ansatzes finden Sie bei Foucault, Ordnung der Dinge, wo es so weit geht, dass sozusagen die Technik exorziert wird. Es gibt auch das vielleicht, lese ich Ihnen doch mal vor, wenn man das kaum glauben kann. Er beschreibt Foucault, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie, vielleicht frage ich, also Eulen nach Athen, aber in der Ordnung der Dinge beschreibt er diesen fundamentalen Shift um 1800. Von dem wir, also ich sagen würde, das ist eben der Eintritt in die Industrialisierung gewesen, wie sich das gesamte Gefüge des Wissens ändert. Und dann sagt er, zu der Zeit, da er schreibt, frühe 60er Jahre, jetzt gäbe es dasselbe wieder. Der Mensch, der um 1800 aufgetaucht sei, der verschwinde jetzt wieder. Und dann schreibt er, ich sage, ich erspare Ihnen auch mein Französisch, das kriegen Sie auf Deutsch, es bedurfte wohl eines fundamentalen Ereignisses, eines der radikalsten vielleicht, das der abendländischen Zivilisation zugestoßen ist. Dieses Ereignis, sicher, weil wir noch mit ihm befangen sind, entgeht uns zu einem großen Teil. Er vermochte keinerlei Ursache. Er beschrieb also Strukturen, wie sich Strukturen des Wissens und der sozialen Organisation des Wissens veränderten, aber er vermochte keinen Grund anzugeben. Gleichwohl, ich meine, wenn man hinguckt und eben nicht sozusagen diese gänzliche Position gegen das technologische Denken der industriellen Epoche hat, man sehr deutlich sehen kann, dass dahinter natürlich technologische Veränderungen standen. Der Übergang, und damit komme ich sozusagen zum Ende dieses kleinen Durchgangs schon, der Übergang dann zum digitalen Denken, den finden Sie sozusagen exemplarisch bei Francis Fukuyama, der eben 89 noch, ganz berühmt wissen Sie ja sicher, das Ende der Geschichte verkündet hat, wobei das also natürlich in den Massenmedien falsch dargestellt wurde. Er meinte natürlich hegelianisch und marxistisch das Ende einer Geschichte, einer Weiterentwicklung der politischen und sozialen Institutionen. Das meint er mit Ende der Geschichte. Also The End of History, 92 hat er das noch in der Buchfassung auch noch vertreten und hat dann für die Zukunft sozusagen der siegreichen kapitalistischen Gesellschaft nichts anderes als Leerlauf in Langeweile und Konsum vorhergesehen. Dann ging das aber in den 90er Jahren alles sehr schnell, wie wir uns noch erinnern. Denken Sie mal an die Börse. Es ging alles also fürchterlich schnell. Und Fukuyama hat das revidiert und ist sozusagen von dieser strukturalistisch, einerseits, also sagen wir mal so, hegelianisch-strukturalistischen Denkweise zu einer technologischen Denkweise, aber digital-technologischen Denkweise hat er sich bekehrt. Er hat dann zum 10-jährigen Jubiläum, deswegen ist er sozusagen die Figur des Übergangs, also ab 99 hat er dann gesagt, das war leider ein Irrtum, das mit dem Ende der Geschichte, es ist nur so, dass es rum ist mit der Politik als Geschichtsmacht. Statt des Primat des Politischen, das Marx, Hegel, haben wir jetzt das Primat des Technologischen. Und daraufhin hat er ja dann unglücklicherweise angefangen, sich mit Biotechnologie zu beschäftigen. Und Sie können in seinem jüngsten Buch, Our Post-Human Future, Consequences of the Biotechnology Revolution, kann man sehen, dass er eben eher sozusagen regrediert ist auf eine technologisch-technokratische Position. Er will das alles regulieren und möglichst viele Behörden und so weiter. Wie sie aus den 50er Jahren und davor eigentlich so eine New Deal Position des technokratischen Denkens. Ich meine also, dass man sehr wohl eine Beziehung zwischen technologischer Entwicklung, und zwar auch durchaus eine kausale Beziehung zwischen technologischer Entwicklung und zivilisatorischer feststellen kann, dass man, wie es Fukuyama recht intelligent dann ja auch wieder getan hat für die Digitalisierung, dass man das aber sozusagen relativieren und ergänzen muss. Und zwar relativieren, indem man sagt, die Technologie bestimmt nicht die Entwicklung, sondern sie gibt Vorgaben, Rahmenbedingungen. Gut, das ist nicht so originell. Das zweite ist, indem man sagt, ergänzend, dass die bestimmende Kraft ist die in der Regel unerwartete Anwendung, der Gebrauch, den die Menschen von diesen neuen Techniken machen, von den Möglichkeiten, die sich ihnen mit ihnen neu eröffnen. Das heißt also, zu den Vorgaben der Technologie kommt der eigenwillige Einfluss menschlicher Nutzer. Und zwei Theoretiker der digitalen Medientheorie, sage ich mal, haben sozusagen die Richtung vorgegeben, in die man da, glaube ich, denken muss. Paul Levinson spricht von den unintended consequences als die Regel. Also die Zweckentfremdung sozusagen und die unerwarteten Konsequenzen, die sich ausergeben, als die Regel. Also die Zweckentfremdung von Technik sei nicht die Ausnahme, sondern die Regel in der nachindustriellen Gesellschaft. Aber auch schon, also nein, eigentlich mit der Industrialisierung. Es eskaliert, das ist der Punkt. Also nach Plan zu funktionieren, blieb sozusagen immer unwichtigen Sachen vorbehalten. Wichtige Sachen haben nie so funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Also Alexander Graham Bell erfand ja ein Hörgerät, das daraus ein Telefon wurde. Und Edison konstruierte ja ein Gerät, um Telefonate aufzuzeichnen, dass das dann der Schallplattenspieler die Welt eroberte. Und Marconi dachte ja, er hätte sowas wie drahtlose Telegrafie erfunden. Also eine Form von im Grunde Funktelefonie oder so. Und dass daraus durch eine rein soziale Exaptation, durch eine soziale Zweckentfremdung, sozusagen das war ein Narrowcasting, was Marconi erfunden hat. Und dass das daraus plötzlich aufgrund bestimmter Zweckentfremdung in den 20er Jahren sozusagen Broadcasting wurde. Nämlich das Radiomodell, das Modell, das ein Sender zu vielen schickt. Das hatte Marconi nie vorgehabt. Also Levinson schreibt in seiner Geschichte der Medien, certainly the most long-lasting and significant impact of information technology throughout history were unintended consequences of their invention. Digitale Technik, und die paar Beispiele will ich dann doch geben, auch wenn wahrscheinlich die meisten euch bekannt sind, ist eben keine Ausnahme von dieser Regel, sondern eskaliert dieses Verhältnis noch. Also von dem simplen Umstand, dass zum Beispiel schon in den 50er Jahren mit Rechnern ja kaum noch gerechnet wurde. Ne? Oder dass die Echtzeittechniken, die für Sage entwickelt wurden, also das Flugabwehrsystem, was ja nie funktioniert hat. Beziehungsweise das hat funktioniert, aber als es funktioniert, hatten die Russen Raketen, da brauchte man es nicht mehr. Das ist ja dann sehr nutzbringend in Sabre angewendet worden. Also für weltweite Sitzplatzreservierungen in Flugzeugen. IBM hat dieselbe Technik genommen, hat das daraus gemacht, nachdem was mit Sage war, in Sabre. Oder was ich auch wunderbar finde, ist das Global Positioning System. Das hatte ja mal irgendwie, habe ich so vage Erinnerungen, militärische. Ne? Aber heute wird damit die Wanderung der Wale in den Weltmeeren verfolgt. Oder was ich neulich las, was mir sehr gut gefallen hat, die verschlungenen Routen von Zementlastern in Mexico City. Also ich finde das ganz hervorragende Zweckentfremdung. Oder ein jüngstes Beispiel, mein Liebling, aber ich fange damit ja an, ich rede da nicht lange von, weil dann höre ich nicht mehr auf, ist natürlich 802.11b. Das haben so mal ein paar Leute haben gedacht, das ist immer so teuer, die alten Gebäude, da müssen wir so viel Ethernet-Kabel verlegen. Machen wir doch mal was Drahtloses. Machen das, und was machen wir daraus? Wir machen die Telefongesellschaften fertig. Ist doch wunderbar. Ne? Mein Lieblingsthema im Augenblick. Ich finde nichts schöner und hoffe, dass das also hier auch ein bisschen um sich greift, dass dieses 3G oder wie das hier heißt, ist ja noch UMTS, dass das so richtig schön baden geht, weil das ist ja nur ein neuer Versuch der Telefongesellschaften, sich sozusagen das Internet unter den Nagel zu reißen. Das wird ihnen wieder nicht gelingen. So. Am allerbesten natürlich für Zweckentfremdung, das habe ich fast vergessen, ist natürlich Internet und World Wide Web. Das sind ganz hervorragende Beispiele. Schließlich, wenn Sie sich dunkel erinnern, wofür mal das ARPANET eingerichtet wurde, da ging es darum, knappe Ressourcen an verschiedenen, über die USA verteilten Universitäten gemeinsam zu nutzen, also mit CNET und FTP und so weiter. Und binnen 2 Jahren oder 3 Jahren haben die ganze Bandbreite mit E-Mail zugehauen, in denen sie sich also alle möglichen Dinge geschrieben haben, die ganz selten sozusagen berufliche Ursachen hatten. Mal von Mailinglist und so weiter ganz zu schweigen. Die Jane Abbott hat in ihrer Geschichte des Internets das mal sehr schön beschrieben, das lese ich Ihnen nun auch noch vor, damit Sie genau wie meine Kinder immer über meinen Akzent lachen können. I was aware that the Internet had been built and funded by the Department of Defense, beschreibt sie ihre Erfahrung mit dem Internet in den 70er Jahren. Also sie war sich darüber klar, dass das eigentlich vom Verteidigungsministerium war. Yet, here I was, using the system to chat with my friends, to swap recipes with strangers, rather like taking a tank for a joyride. Und das finde ich ist für Panzer auch eine ganz glänzende, gelingt einem selten, aber Panzer für eine Spritze zu nehmen, ist auch eine gute Zweckentfremdung. Und mit dem, da kommt man nur nicht ran, das ist industrielle Technologie. Aber digitale Technologie mit dem Internet konnte man das machen. Gut. Der Begriff dafür, den ich vorhin erwähnte und den Stephen Johnson vorschlägt, ist Exaptation. Exaptation ist aus der Evolutionslehre. Levinson hatte zuerst in Soft Edge geschrieben, dass man die Entwicklung der Medien in der Neuzeit vom Buchdruck bis zur SMS auch eine wunderbare Zweckentfremdung, eigentlich eine teure. Nach der evolutionären Entwicklung von Organismen verstehen sollte. Das war aber eine sehr vage Notion sozusagen, eine vage Bemerkung. Und Johnson hat das in Interface Culture sehr schön, wie ich finde, auf den Begriff gebracht und hat eben gesagt, es sei eine Exaptation. Exaptation ist in der Evolutionstheorie sozusagen das dialektische Gegenstück zur Adaptation. Wenn wir also bei der Adaptation passen sich Organismen den veränderten Umweltverhältnissen an. Bei der Exaptation werden schon ausgebildete Dinge aufgrund veränderter Umweltverhältnisse zu was anderem benutzt, als sie ursprünglich mal gedacht waren. Und Stephen Jay Gould hat in einem wunderschönen schönen Aufsatz, dessen Titel mir leider nicht mehr einfällt, und ich habe es auch nicht heute gefunden im Zug, als ich geguckt habe, ein Aufsatz zur Exaptation, hat gezeigt, wie ich finde, sehr, sehr überzeugend, dass die bedeutendste Exaptation in der Geschichte der Menschheit unser Gehirn ist. Also vor ein paar tausend Jahren entwickelt, um also Überlebensbedingungen von Jäger- und Sammlergesellschaften zurande zu kommen, haben wir daraus in einem Zeitraum, der für evolutionäre Entwicklung, also viel zu kurz ist, kann man hier von Evolution nicht reden, haben wir es exaptiert, um Mathematik zu entwickeln, um so komische Gedanken zu entwickeln, wie ich sie hier gerade vortrage. Das ist also eine ganz... Gold, finde ich, hat das sehr schön gezeigt, ist die bedeutendste Exaptation in der Geschichte der Evolution, ist das menschliche Gehirn. Gemacht, um im Wald ganz schnell das machen zu können, machen wir daraus Programme, Softwareprogramme zum Beispiel. Gut. Also, ich meine, und damit ist dieser Teil zu Ende, Exaptation ist das Movens zivilisatorischer Evolution. Die Zweckentfremdung, aber Zweckentfremdung ist eben nicht... Er hat so einen komischen Beiklang. Exaptation ist eben nicht Zweckentfremdung, sondern es ist die sinnvolle, das ist ja verdammt sinnvoll, was wir mit unseren Köpfen machen, ne? Manchmal. Es ist also die verdammt sinnvolle Verwendung einer Sache, die für einen Zweck geschaffen wurde, für einen anderen. Also die kreative Nutzung. Entgegen den Interessen nicht nur der Erfinder, sondern natürlich vor allen Dingen auch der Institutionen, die uns gern irgendeine ihnen gemäße Nutzung vorschreiben sollen. Diese Exaptation hat dazu geführt, dass die bürgerliche Mechanisierung sozusagen die agrarische Feudalordnung sprengte, die Industrialisierung hat die bürgerliche Ordnung gesprengt und jetzt meine ich, sprengte Digitalisierung die Ordnung der industriellen Massengesellschaft. Die Frage ist natürlich, wie? Und darauf kann ich Ihnen die Antwort versuchen zu geben in zwei Skizzen. Die Ausbildung einer digitalen Praxis und die Ausbildung einer digitalen Ordnung des Wissens. David Letterman fragt immer, how are we doing on time? Ja? Ja? Gut. Also, beginnen wir mit der Ausbildung einer digitalen Praxis. Kulturgeschichte des digitalen Computers. Mein Steckenpferd. Versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Als Kulturgeschichte beginnt sie praktisch, also als Geschichte der Durchsetzung von Technologie beginnt sie praktisch 1945 rum, wie ich meine, mit zwei bahnbrechenden Aufsätzen. In der Zeit sind übrigens noch zwei oder andere bahnbrechende Aufsätze erschienen, die sozusagen unsere digitale Gesellschaft. Also das waren wirklich wenige Monate, in denen auch noch Wendell Bush das Memex beschrieben hat, in denen Clark die Satelliten. Und dann eben diese beiden und ein wenig später dann der DNS-Aufsatz. Das sind die Elemente, sozusagen die Fundamente der nachindustriellen Gesellschaft innerhalb weniger Monate gelegt worden. Diese beiden Aufsätze, der eine ist von 1945, eben John von Neumann, ne, The First Draft, werden Sie sich erkennen alle, und eben Shannon, Mathematical Theory of Communication. Und von Neumann, ich annehme, da Sie im Gegensatz zu mir Techniker sind, fasse ich mich kurz, weil Sie wissen es wahrscheinlich besser als ich. Aber ich als sozusagen Vorlage für das, was ich in der Folge sagen will, will ich es trotzdem kurz sagen. Von Neumann hat eben das Grundkonzept, die Grundarchitektur digitaler Maschinen im Gegensatz zu industriellen Maschinen gelegt, indem er eben Hard- und Software das erste Mal theoretisch getrennt hat. Das war ja eine Architektur, es war ja keine Blaupause, danach konnte man ja keinen Computer bauen, es war eine Architektur. Und damit hat er sozusagen Hard- und Software, aber die Software waren ja sozusagen die Programme, die virtualisierten Werkzeuge. Und Shannon, eher noch wichtiger, wie ich finde, hat eben in der Mathematical Theory of Communication die zweite Software, die wir brauchten, nämlich das virtuelle Material, das man mit den virtuellen Werkzeugen bearbeiten konnte, geschaffen, indem er eben gezeigt hat, dass sich alle analogen Artefakte in digitale übersetzen müssen. Das ist also alles, was an zivilisatorischem Wissen die Menschheit in ihrer Geschichte geschaffen hat, sich digital repräsentieren muss, in den Computer zu kriegen ist. Hat dann noch 20, 30 Jahre gedauert, bis man die ganzen Wandler gebaut hatte, aber theoretisch hat Shannon es dargelegt. Information messbar machen, das war ja das Entscheidende. Gut. Und damit begann die Kulturgeschichte des digitalen Computers und sie teilt sich, meine ich, und da trage ich Ihnen sozusagen ein Kapitel aus meinem nächsten Buch vor, in Kurzform, in drei Phasen. Die Pionierzeit bis Ende der 60er Jahre, die Gründerjahre bis Ende der 80er Jahre und dann der Eintritt in die digitale Frühzeit, oder ich sage ja lieber digitale Steinzeit, in der wir heute leben. Die Pionierzeit bis Ende der 60er Jahre. Das ist die einzige Phase, die ich ein bisschen ausführlicher darstellen will. Die beiden anderen dann nur an zwei Beispielen. Deshalb, weil in dieser Phase digitale Technologie sozusagen im industriellen Korsett entwickelt wurde. Innerhalb der industriellen Ordnung, gefangen in dieser Ordnung. Rein materiell schon, aber das ist nicht das Unwichtigste sozusagen. Also Computer wurden ja gebaut mit Materialien der elektrischen und elektronischen Phase, Röhren, Schaltverhältnisse und sowas. Ne? Also Vakuumröhren. Aber entscheidender war, dass zu diesem Zeitpunkt digitale Computer Großtechnik waren. Mehrere Tonnen schwer, von nicht unter 12, 15 Leuten zu bedienen. Das heißt, das war industrielle Technik, die nach industriellen, nach tayloristischen, arbeitsteiligen Prinzipien geregelt wurde. Also die Verfügung über die Geräte war hierarchisch geregelt, wurde minutiös geregelt. Statt der Nutzer selbst arbeitet Fachpersonal, keiner, der wirklich eine Aufgabe am Computer zu erledigen hatte, kam näher als 20 Meter an ihn ran, sondern der machte diese Batches und gab die dann ab und dann wurden die von Technikern prozessiert, also Batch Processing, dann wurden die prozessiert. Gab also, die Technik war nicht privat und die Technik war nicht personalisiert, sondern sie war nach industriellen Regeln eingesetzt und insofern war der Kampf um Rechenzeit sozusagen immer der Kampf mit einer Hierarchie um Macht. Wer die Macht hatte, durfte rechnen lassen. Studenten nachts. Das gefiel vielen Studenten nicht. Aber auch vielen Ingenieuren und Programmierern, also gefiel das nicht sonderlich. Weil wenn sie was programmiert hatten, zum Beispiel, sprach man mit einem sehr alten Programmierer, das war fürchterlich. Da hatte man das endlich im Kopf, dann hat man diese Badges abgeliefert, dann bekam man die nach 10 Tagen wieder und war alles falsch. Da hatte man schon vergessen, was man falsch gemacht hat. Konnte man es gar nicht mehr korrigieren. Gut, also das gefiel den Nutzern nicht. Und Anfang der 60er Jahre taten sie sich wütend zusammen, halten sich selbst, und kodierten die Timesharing-Verfahren. Das Timesharing war sozusagen die erste Form, wo Menschen, Menschen, die wirklich eine Aufgabe zu erledigen hatten, mit ihm interaktiv umgehen konnten. Also zwar nur mit einem Terminal, aber es gab sozusagen das Gefühl, man habe einen eigenen Computer. Das ist sozusagen doppelt wichtig, weil es nämlich neue Formen des Umgangs interaktiv und zum Zweiten, weil es eben dieses Gefühl des eigenen Computerhabens produzierte, woraus dann ja sozusagen der PC entstand, der genauso gegen den Widerstand der Industrie herbeigebastelt wurde. So, also die Nutzer wurden, da sie mit dem Angebot unzufrieden waren, zu Entwicklern. Das ist, meine ich, sozusagen der Ursprung dessen, was ich Open Source Praxis nenne. Praxis, nicht die Bewegung, zu später Geschichte. Aber das ist die Frage, warum? Warum ist das 62, 63, 64, warum ist das da passiert, am MIT? Und von dort wie ein Lauffeuer über die ganze Welt. Basic ist ja nur entstanden, zum Beispiel, um Timesharing, weil es zu kompliziert war, das andere wollten sie was Einfaches haben, damit sie bei sich da in diesem College in England Timesharing machen konnten. Timesharing war das, was die ganze Computerentwicklung nach vorne. Warum ist das da passiert? Ich meine, dass es daran lag, dass zu diesem Zeitpunkt die sozusagen Endindustrialisierung, der Prozess gegen die Unzufriedenheit mit den industriellen Verhältnissen, eben eine Stufe erreicht hatte, wo die Verhaltensweisen mit Technik, die sich sozusagen am Modell der Dampfmaschine, der Elektrizitätsversorgung oder so gebildet hatten, wo die unzulänglich waren und wo bei einer Generation von Leuten, die das erste Mal, wenn auch indirekt, mit digitaler Technik umgegangen waren, die Unzufriedenheit sozusagen einen Punkt erreicht hatte, wo sie gesagt hat, diesen Taylorismus machen wir nicht mehr mit. Denn der Umgang mit Computern war damals sozusagen organisiert wie die Arbeit in der Fabrik. Also der Einzelne als Rädchen, Abläufe werden durch viel vereinfachende Zerlegung und standardisiert, auf ein standardisiertes Niveau gebracht. Und alles, was an Arbeit zu leisten ist, ist minutiös von irgendjemandem vorgeplant. Jeder Handgriff ist vorgeplant. Und so war das auch. Sie mussten sozusagen mit den Badges ja, sie mussten es vorplanen, dann haben sie es jemand gegeben, der hat sich genauso vorgeplant reingeschoben. Da war sozusagen keine Möglichkeit der Kreation, eines kreativen Umgangs. Also die neue digitale Technik wurde nach industriellen Kriterien eingesetzt und wurde dadurch behindert in ihrer Entwicklung. Und das haben diese Nutzer gespürt, dass sie nicht weiterkamen, ohne dass sie selbst an die Computer kamen. Gleichzeitig ist das übrigens auch, nur zur Seite gesagt, damals zum ersten Mal theoretisch formuliert worden, in so Sachen wie Man-Computer-Symbiosis, der Begriff des Cyborgs, das ist alles absolut zur selben Zeit, als die Timesharing-Verfahren entwickelt wurden. Also dies als Ursprung die Selbstermächtigung der Nutzer, die sozusagen ihre Passivität und Ohnmacht, die ihnen das industrielle Organisationssystem aufgelegt hat, überwinden wollen, ist sozusagen der Anfang und ich meine, wie bis heute der Kern der Open Source Praxis, Selbstermächtigung. So, von diesem Punkt an gibt es jetzt zwei Möglichkeiten weiterzugehen. Ich will nur einen geben. Der eine wäre, den weiteren Verlauf dieser Selbstermächtigung zu verfolgen. In den Gründerjahren nach dem Eintritt in die digitale Epoche. Der zweite Weg, und das ist der, den ich eigentlich gehen möchte, ist die Frage nach den Ursachen. Nochmal genauer zu gucken, wie kam es, und das, was ich eben gesagt habe, war ja als Ursache sehr allgemein, Unzufriedenheit mit den industriellen Interessen. Wie kam es, dass es das damals in Amerika passiert ist und dass es dann sozusagen sich an die Westküste verlagert und alles weiter an der Westküste der USA passiert. Der möchte ich noch, wenn wir noch das Bedürfnis an Zahlen. Ja. Sag doch mal, was ich
halbe Stunde.
Halbe Stunde. Genau. Also das möchte ich, gut, dann sage ich doch noch ganz kurz was zu dem Weg, den ich nicht folgen würde. Nur die groben Stichworte. In den Gründerjahren, also die Gründerjahre beginnen um 1970, durch einen, der Auslöser ist ein großer Fortschrittsschub, das ist Ihnen ja alles bekannt, Mikroprozessor, ARPANET, UNIX, TCP/IP, Spiele, Ethernet. Und dann schließlich Ethernet und dann schließlich der PC. Das ist alles weniger Monate. Passiert das zwischen 69 und 72 so. Und es sind die Gründerjahre sozusagen im Doppelsinn. Das sind die Gründerjahre sozusagen der digitalen Epoche, aber es sind natürlich auch die Gründerjahre all die Firmen, die heute das Sagen haben, sind da innerhalb der nächsten 6-7 Jahre gegründet worden. Und es sind auch, wie ich meine, ganz entscheidende Jahre für die Open Source Praxis. Und von den vielen Sachen, die geschehen, will ich nur eins sagen, weil ich das für das absolut Wichtigste halte, und zwar das doppelte Upgrade des Peer Reviews, was in den 70er Jahren geschehen ist. Das Peer Review ist ja eine brave, alte, etablierte und sehr gute Technik gewesen, der analogen Wissenschaften. Das war eine Post-Festum-Kritik. Das heißt, die haben etwas gemacht und dann haben sie einen Aufsatz geschrieben und dann haben sie es in einer Zeitschrift zur Vorlage und dann hat das ungefähr anderthalb Jahre gedauert, nicht wahr? Und dann ist die mal erschienen und dann hat das jemand gelesen und dann fand er das nicht richtig oder doch, dann hat er darauf eine Antwort gehabt, das ist wieder anderthalb Jahre gedauert, nach drei Jahren hatten sie den Aufsatz dann wieder. Das ist dann im Laufe der 50er und 60er Jahre sozusagen alles ein bisschen schneller geworden, aber es waren immer, Sie wissen, wie lange es dauert, bis ein Aufsatz veröffentlicht ist und bis dann darauf wieder einen eingeschrieben hat. Also das erste Upgrade des Peer Review geschah natürlich durch das Internet. Auf Echtzeit. In der Tendenz. Also statt zwei Jahre, statt ein Jahr, statt drei Monate, haben sie innerhalb eines Tages oder einer Stunde. Damit wurde das Peer Review von einer Kritik, einer Postfestungskritik zu einem Produktionsmittel, zu einem interaktiven Produktionsmittel. Das ist eine kategoriale Veränderung, das ist was ganz, ganz anderes, ob Sie nach 3 Jahren lesen, ach, das war wohl nicht so richtig. Oder ob Sie das nach 3 Stunden lesen und sofort reagieren können. Das zweite Upgrade natürlich war, wie Sie an dem entnehmen können mit dem an die Zeitung, es wird ja nicht jeder in Zeitschriften gedruckt. Ja. Das heißt, das Peer Review war ein elitäres Mittel, was wenigen Menschen in der Gesellschaft zur Verfügung stand und selbst innerhalb der Wissenschaft. Nicht jeder wird in Nature gedruckt. Nur einigen zur Verfügung stand. Das war also was geschehen ist mit dem Peer Review sozusagen im Internet, ist die Demokratisierung. Ich meine, Sie können heute Ihre Märklin-Eisenbahn peer reviewen lassen. Und Sie sagen den Leuten tun lassen. Mein Onkel tut das. So. Also, das war in den 70er Jahren das Entscheidende, was zur Open Source Praxis hinzukam. Echtzeit, Peer Review, demokratisiert für jeden möglich. Okay, ganz schnell, das nächste. Digitale Epoche, wieder Fortschrittsschub um 1990, den brauche ich Ihnen gar nicht sozusagen zu beschreiben, den haben Sie ja schon alle selbst miterlebt. Aber also, die dritte Inkarnation des PC nach dem Bastlergerät der 70er Jahre und der Büromaschine der 80er Jahre, die Multimedia-Unterhaltungsmaschine der 90er Jahre, die schnelleren Chips, SCOI, CDs, und Sie wissen das alles. So. Und genauso, ich will es aber trotzdem noch schnell sagen, ist natürlich die gewaltige Neuerung der Open Source Praxis dann das, was mit Torvalds passiert ist, und zwar das Entscheidende, wie ich finde, die Arbeitsorganisation. Also neben das Entscheidende an dem, was nach den frühen 90er Jahren passiert ist, ist der radikale Antiterrorismus, den Torvalds vorgeführt hat. Ne? Also Zeitsouveränität, Aufgabenorientierung, alles Sachen, die in der vorindustriellen Gesellschaft selbstverständlich waren. Kein Mensch hat ja sozusagen jeden Tag 8 Stunden auf dem Feld gearbeitet. Das war im Januar? Nein. Wenn eine Aufgabe erledigt war, hat man aufgehört. Aber in der Fabrik hat man 8 Stunden gearbeitet. Also Aufgabenorientierung, Zeitsouveränität, globale Offenheit statt lokale Geheimniskrämerei, Einbeziehung von Fremden statt Ausgrenzung, Eigenverantwortlichkeit statt Verwaltung und Kontrolle, Peer Review statt Beurteilung durch Vorgesetzte. Also eben ein Modell dezentraler, vernetzter Wissensarbeit. Das ist, meine ich, die große Innovation der 90er Jahre, sozusagen der ersten digitalen Dekade gewesen, was die Open Source Praxis angeht. So. Also, Selbstermächtigung in den 60er Jahren, Upgrade des Peer Review in den 70ern und virtuelle Arbeitsorganisation in den 90ern. So, und jetzt aber zu der Frage, die ich ja eigentlich interessanter finde, schon als Lokalpatriot, nach den kulturellen und regionalen Wurzeln der Anfänge der Open Source Praxis. Ich meine, dass es 2 Wurzeln gibt. Die eine Wurzel liegt in dem sehr spezifischen amerikanischen Verhältnis zur Technik, an die sich von Anfang an, also wirklich Benjamin Franklin, messianische Erlösungshoffnung. Da war kein Ingenieursverhältnis, kein pragmatisches Verhältnis, das war alles auch da. Aber immer sollte die Technik das Leben revolutionieren, einen neuen Alltag schaffen, das Paradies auf Erden. Und das zweite, meine ich, die zweite Ursache, dass das also in den 60er und 70er Jahren an der amerikanischen Westküste, denn dort liegt ja das Zentrum, in den 70er, 80er Jahren komplett alle Firmen hier praktisch dort, alle Innovationen von dort. Mit dem Internet in den 90er Jahren ändert sich das dann wieder. Das ist eine andere Geschichte. Aber in den Gründerjahren ist das ja nicht mal eine amerikanische Geschichte, sondern eine Westküstengeschichte. Das liegt, meine ich, in dem spezifischen postindustriellen Soziotop des US-Westens in den 60er und 70er Jahren. Das will ich erläutern. Also erst einmal den American Way. Diese nationale Neigung zur Technologie, die übrigens auch der Thoreau schon ausführlich beschrieben hat. Ich will da nicht über die Ursache spekulieren, sondern ich will einfach nur sagen, dass das eine Tradition ist, ein Traditionenwirken. Ja, es gibt immer einen Unterschied zwischen Genesis und Geltung. Woraus es entstanden ist, ist eine Sache, das interessiert mich jetzt im Augenblick nicht so. Wesentlicher ist, dass wenn es mal da ist, hat es eine Wirkung. Und Sie können sehen, dass also die Büroautomation im 19. Jahrhundert eine komplett amerikanische Sache ist. Dafür gibt es Gründe, dass also Schreibmaschinen und Rechenmaschinen und Lochkartensysteme nicht nur in Amerika größtenteils entwickelt, sondern auch nur dort eingesetzt wurden. Da gibt es ganz klare Gründe für, nämlich die Europäer haben sie nicht eingesetzt, weil sie nicht in die überlieferten Hierarchien passen. Und deswegen wurde in Europa, das können Sie in einschlägigen Geschichten nachlesen, bis nach dem Ersten Weltkrieg, definitiv mit den Methoden des 18. Jahrhunderts verwaltet. Also mit vorindustriellen Methoden. Weil man eben den Abbau und Umbau der Hierarchien und der etablierten Arbeitsordnung in den Bürokratien nicht und in den Büros nicht ins Auge fassen wollte. Die Amerikaner haben damals eben sozusagen die Grundlage für ihre globale Dominanz in der Informationstechnik gelegt. Aber nicht nur, weil sie das eben erfunden haben, sondern weil es diese erfindungsreiche Anwendung gab. Und das ist meine Erfahrung, ich lebe seit 15 Jahren da drin. Der Umgang mit Technik ist, also wenn ich mir allein vorstelle, meine Frau hat eine Putzfrau. Wenn ich mir vorstelle, dass die mit ihrem Computer zu mir kriegen, um sich von mir erklären zu lassen, wie sie Raubkopien von Musik runterlädt, das ist lachhaft. Aber meine Putzfrau in Amerika tut das ständig, viel zu viel, es kostet mir eine halbe Zeit. Es gibt eine große Bereitschaft, neue Technik anzunehmen und in das eigene Leben zu integrieren, in allen Schichten. Und das war eine Tradition und die war 100 Jahre alt sozusagen, als die Digitalisierung begann und darauf, die konnte man nutzen, die konnte man im Alltag nutzen. Ich war in den 80er Jahren, das war leider beim Stern, da hatte ich eine Sekretärin, die bestand darauf, am Computer, die hat am Ende einer jeden Zeile eine Return-Anmeldung. Das habe ich in 3 Jahren nicht, die hat er nicht aus der rausgekriegt. Da sieht man Unterschied. Gut. Also ich glaube, dass da ein wesentlicher Grund liegt, in dieser amerikanischen Liebe zur Technik und dem Willen, Technik zu benutzen, um das eigene Leben von Grund auf zu verändern. Nicht nur um das, was man immer schon gemacht hat, ein bisschen schneller oder effektiver zu machen, sondern um das ganze Leben zu ändern. Meine Fußballkiste, dann kann ich halt den CD-Spieler abschaffen. Will die einfach. Ich habe noch einen. Benutzen wir das auch. Gut, das zweite das hatte ich also schon in den 50er und 60er Jahren merkbar gemacht. Das zweite aber, was, wie ich meine, den Ursprung der Open Source Praxis in den USA in den 60er und 70er Jahren befördert hat, ist die spezifische Soziotop US-Westen gewesen. Und dazu will ich um zu erklären, was ich meine. Wenn Sie die Industrialisierung studieren wollten im frühen 19. Jahrhundert, dann mussten Sie sich irgendwie nach Manchester begeben. Oder nach London. Irgendwo zwischen Manchester und London. Dann konnten Sie das Manchester-Tum beobachten. Wenn Sie die kulturelle Moderne erleben wollten, die frühe Fotografie, die Mode, die Operette, Porno, Impressionismus, mussten Sie nach Paris. Deswegen nannte Benjamin das die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, dass in dieser Hinsicht der US-Westen sozusagen die Hauptstadt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Weil sie die fortgeschrittenste postindustrielle Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt dort finden konnten. Also die Zuwanderung von Hightech-Industrien und damit eines großen Talents, einer menschlichen Talents, begann ja bereits wegen des guten Wetters sozusagen in den 20er Jahren mit der Luftfahrt und dann kam die Atomforschung während des Zweiten Weltkrieges dazu. Und die beiden sozusagen Symbole für die dritte industrielle Revolution, für die Elektronisierung, also der Atompilz, der aufsteigt, die beiden Urbilder des 20. Jahrhunderts, der aufsteigende Atompilz und der blaue Planet, wie er im All treibt. Das sind beides Bilder, die ihren Ursprung im amerikanischen Westen haben, die dort produziert wurden. Das war aber noch in der dritten Phase der Industrialisierung. Dadurch war aber was ich da gerne erzähle, weil die Leute es an mich glauben, das stimmt aber, im Jahr 2000, also da haben sie die Spannbreite, sagen wir mal, zwischen den 50er und 60er Jahren Raumfahrt, Atom und im Jahr 2000. Im Jahr 2000 wäre Kalifornien allein, wenn es ein unabhängiger Staat gewesen wäre, die fünftgrößte Wirtschaftsnation der Erde gewesen. Nach Großbritannien, aber vor Frankreich und Italien. Das ist interessant, aber was wirklich interessant ist, dass es nicht eine Industrie gibt in Kalifornien. Das ist nicht mir aufgefallen, das ist mal einem Menschen, der damals Erziehungsminister war, aufgefallen. Es gibt nicht eine Industrie, also Kalifornien wäre die fünftgrößte Industrienation gewesen, ohne Industrie. Ein rein postindustrielles Wirtschaftsgebiet, das fortgeschrittene Postindustrie, also Software, Kino, Chemie ein bisschen, aber nicht eine Stahlfirma, nicht eine Autofirma, keine Reifen, nichts, was Industrie wird. Ne? In den 60er Jahren hat sich dort deshalb auch die, übrigens haben ja selbst Menschen, die Kalifornien nicht so wohl geworden sind, also Barbour und Cameron in der Californian Ideology, ja, diesen Punkt sozusagen unbestritten, die Rebellion der 60er Jahre hatte ihren Ausgang in Kalifornien. Dort sind, und das war eine anti-industrielle Rebellion. Allerdings in der Regel, in der ganzen Welt, und die 68er in Deutschland sind das beste Beispiel dafür, auch eine antitechnische Revolution. Rebellion war sowieso Rebellion. In Kalifornien hat das sozusagen eine andere Wendung genommen. Der Anti-Industrialismus war nicht antitechnisch, weil dort eben aufgrund dieser hohen Konzentration von Wissensarbeitern, wie Drucker das nennt, oder Symbolic Analysts, wie Reich diese neue Form der Arbeit nennt, aufgrund dieser hohen Konzentration eben ein Umgang mit Technik und Technologie und eine Liebe zur Technik und auch aufgrund dieser amerikanischen Tradition eben vorhanden war. Und so hat sich in den 60er und 70er Jahren sozusagen die Verschmelzung der Hippies und der Hacker. Daraus, aus dieser Verschmelzung, ist dieser spezifische Umgang, diese Exaptation. Denn wenn Sie das rückwirkend sich angucken, sehen Sie ja, dass die digitale Technologie im industriellen Kontext entwickelt wurde, mit industrieller Arbeitsorganisation, von großen Firmen, mit staatlichen Geldern, mit den ganzen Dings. Und jemand hat die den geklaut. Jemand hat die den weggeholt. Und das waren das war das Ergebnis der Open Source Praxis, die sich damals entwickelt hat und für die sozusagen der PC, die materielle, der herbeigebastelte PC, den keine Firma bauen wollte, mit einem Mikroprozessor, der für Taschenrechner entwickelt war. Von Drogen-Hippies sozusagen, der Tim Leary hat immer so gerne erzählt, dass der Wozniak ja nie nicht unter Drogen gestanden habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt, zumal Tim Leary immer unter Drogen stand, also wie wir das gemerkt haben. Ich weiß es nicht, aber der Leary ist übrigens, über den wollte ich gar nicht reden, aber weil ich den sehr mochte. Der Leary ist eigentlich der große Propagandist dieser Verbindung von Hippies und Hackern gewesen. Und wenn Sie sich noch erinnern, als er den Nenya getroffen hatte und der ihm dann diese ersten Virtual Reality Sachen gesagt hat, hat er gesagt, nun habe ich es, Electronic LSD. Und natürlich waren das alles langhaarige Hippies sozusagen, die Leute, die in den 70er Jahren den PC herbeigebastelt haben. Und aus dieser Exaptation, eine industrielle Technik zu den Zwecken der Personalisierung und Privatisierung, denn wenn Sie das jetzt angucken, dann sehen Sie, der PC hat den Gebrauch der Technik, die Verfügung über die Technik privatisiert. Sie mussten keinen mehr um Erlaubnis bitten, Sie mussten keine Zeit zuteilen lassen, Ihr eigenes Ding steht vor Ihnen, Sie machen damit, was Sie wollen. Das ist eine Privatisierung der Verfügung, die Mitte der 60er Jahre, als die Computer Liberation Bewegung, so hieß die ja, Computer Liberation. Es gab hier nur noch Sexual Liberation, Computer Liberation, es wurde ja alles liberated in dieser Zeit. Und die Computer Liberation hatte ja noch ganz stark sozialistische Ziele. Die wollte ja sozusagen die enteignen. Ne? Die wollte sagen, wir nehmen die Computer IBM weg und dann teilen wir sie aus. Ne? So. So ist es nicht gekommen. Stattdessen hat diese Verbindung von Hippies und Hacker eben dazu geführt, dass man sich die Technik einfach selbst gebaut hat. Es nicht jemand anders weggenommen hat, sondern einen Überfluss an Rechenkraft geschaffen hat. Und das ist die Privatisierung gewesen der PC. Und die Open Source Praxis hat die Software produziert, nämlich die Personalisierung. Die Personalisierung des Gebrauchs. Privatisierung der Verfügung, Personalisierung des Gebrauchs. Das heißt, Sie können es zu Ihren eigenen Zwecken, wie Sie wollen, gebrauchen, ändern, wie Sie fröhlich sind, umschreiben, ein Malprogramm für Musik benutzen, was immer Sie mögen. Jede Exaptation ist möglich. Gut, ich glaube, jetzt muss ich das mal doch ein bisschen beschleunigen hier. Also, ne? Gut, also dann will ich noch einen Satz dazu sagen, aphoristisch, sagen wir mal, formuliert. Dem Fließband ist das Kollektiv eingebaut zu seiner Benutzung, weil sonst ist es sinnlos. Genauso ist dem PC das Individuum eingebaut zu seiner Benutzung. Ja, haben Sie schon mal mit 5 Leuten am PC gearbeitet? Ja. Das heißt, diese Technik ist sozusagen in der Exaptation vom Mainframe zum PC ist sie individualisiert worden, ist sie privatisiert und personalisiert worden. Technisch, das heißt also, diese Exaptation hat die Technik, weil sie im Prozess der Produktion dieser Technik stattfand, die Technik, die Entwicklungsrichtung der Technik geändert. Gut. Soweit zur Entwicklung einer neuen digitalen Praxis in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus technologischen Vorgaben und sozialer Akzeptation. Man kann das dann natürlich noch viel besser zeigen, aber das ist ja auch der bekanntere Teil in sozusagen der Open Source Bewegung im engeren Sinne, wenn Sie sozusagen ab den 80er Jahren dann in die 90er Jahre rein. Aber ich fand es interessanter, in sozusagen den Ursprung, den Urknall vorzuführen. Jetzt zu dem dritten und letzten Teil, die Ausbildung einer digitalen Ordnung des Wissens. Die Geschichte des Wissens ist eine, vereinfacht gesagt, eine Verfügbarkeit. Und diese Verfügbarkeit hat zwei Seiten. Eine ist sozusagen das, was man heute immer Copyright schreibt. Das heißt also, ob Sie Zugang zu diesem Wissen erhalten oder ob das weggeschlossen ist. Oder nur einigen offen steht. Oder ihnen nur manchmal offen steht. Und die zweite ist natürlich, selbst wenn die sie in die Bibliothek reinlassen, wenn da keine Ordnung ist, finden sie nicht. Das heißt die Organisation. Also die Verfügbarkeit des Wissens hat zwei Aspekte. Den Besitz und den Zugang und die Organisation. Ich möchte primär etwas jetzt zur Organisation erstmal sagen, weil die Sache der Verfügbarkeit ist ja nun gerade sozusagen der heiße politische Streit. Und dazu mache ich am Schluss auch noch ein paar Anmerkungen, aber das ist ja sozusagen, das kann man der Massenpresse da gar nicht nehmen. Ich möchte erst einmal weil sich aus der Organisation auch eine gewisse Logik für den Besitz und den Zugang ergibt. Jede Gesellschaft schafft sich ihren eigenen Raum des Wissens. Insofern gab es eine agrarisch-ländliche Ordnung des Wissens. Wenn wir mal als Beispiel Bücher nehmen, In der frühen Neuzeit, da gab es ja also im arabischen Raum schon gewaltige Bibliotheken, aber in diesen christlichen unterentwickelten Regionen Mitteleuropas und Südeuropas, mit Ausnahme der spanischen Halbinsel, hat das Wissen sozusagen ja in Klöstern, agrarisch-ländlich jetzt. Wie wurden dort Bücher präsentiert? Sie wurden präsentiert wie Gegenstände des handwerklichen, ländlichen Gebrauchs. Das heißt, je häufiger man etwas bräuchte, das Buch lag sozusagen ganz vorne, ne? Und sie wurden auch behandelt wie Werkzeuge oder Nutztiere. Wenn es nämlich besonders wertvoll war, wurde es angekettet. Ne? Das Buch war angekettet und das, was man immer las, lag da offen und bereit. Das heißt, es gab ganz wenige Bücher. Das heißt, die Ordnung war rein vom alltäglichen handwerklichen Umgang bestimmt. Dann kam der Buchdruck. Es gab immer mehr Bücher. Und wenn man 10 Bücher hat, kann man das ja machen, dass man die man immer hat, und die anderen da. Wenn man 100 hat, 1000 hat, 10.000 hat, braucht man das. Also im 17. Jahrhundert, 17. Jahrhundert ist das Regal und die erfunden worden und die Idee, Bücher aufrechtzustellen. Weil bis dahin lagen die Lagen, ne? Die aufrechtzustellen. In dem Augenblick ging der Streit natürlich sofort los, die Ordnung des Wissens. Welches Buch steht links und rechts von welchem Buch? Das war aber nun im Wortsinne eine akademische Frage. Weil wir hatten ja nicht so viele Bücher, aber das haben auch nur Akademiker diskutiert. Mit der Industrialisierung wurde es eine praktische und eine politische Frage. Denn, jetzt rede ich, da bin ich ins Extemporieren ein bisschen, aber egal. War es eine praktische und politische Frage. Weil es plötzlich so viele Bücher wurden. Die Bibliotheken wurden ja wie Großstädte. Ne? Vollständig unübersichtlich, Chaos, viel zu viele. Warum wurden so viele? Gut, also die zwei Sachen. Erstmal Enteignung. Ne? Also nach der bürgerlichen Revolution wurden der Bestand des Adels und der Kirchen enteignet. Also sagen wir mal, die Nationalbibliotheken gegründet. Die Bibliothek National, die hatte 810, 600.000 Bände oder so. Alles schön geholt. Ne? So. Gleichzeitig stieg aber natürlich die Notwendigkeit, also höhere Ausbildung stand. Allgemeine Schulpflicht, Lesefähigkeit, wurden mehr Bücher gedruckt. Dampfpresse. 10, 15, Beschleunigung des Drucks, Massenpresse, Rotationsdruck, dann plötzlich wurde ganz viel gedruckt. Und jetzt standen die da vor diesen Hunderttausenden von Büchern und keiner hat mehr was gefunden. Weil jetzt war es ein praktisches, war keine akademische Frage mehr, es war ein praktisches Problem. Weil im Grunde genau, Benjamin hat das mal sehr schön beschrieben, die Straßen. Es gab ja, wir wissen, keine Straßennamen, keine Hause, also Straßennamen gab es, aber die meisten Straßen hatten keine. Aber es gab keine Hausnummern, die Hausnummern mussten erfunden werden. Es gab ja auch keinen Personalausweis, musste auch erfunden werden. Das heißt sozusagen, der Mann in der Menge war nicht identifizierbar. Die Geschichte der Mann in der Menge, da haben sie das alles drin. Und dann wurden diese großen Bürokratien gegründet, Und dann hat man den Häusern Nummern gegeben, damit die Post auch zugestellt werden konnte, weil der Briefträger kannte nicht mehr. Ne? Waren zu viele Leute. Und dann haben die Leute einen Pass gekriegt und wurden erkennungsdienstlich behandelt. Und dasselbe ist den Büchern geschehen. Dasselbe haben die mit den Büchern gemacht. Und da ist die industrielle Ordnung sozusagen, das ist jetzt Schluss mit dem Extemporieren, die industrielle Ordnung des Wissens entstanden, Jewish Dezimalsystem. Ne? 1870. Legen Sie mich jetzt auch fest. Aber so 20, 30 Jahre vom Ende, vor der Jahrhundertwende. Was ja sozusagen die Bücher verwaltet hat, wie die Verwaltung die Menschen verwaltet hat. Nicht? Also Signaturen und naja, Sie kennen es ja, Sie gehen ja in Bibliotheken. Gibt es heute noch. Danach sind andere Systeme gekommen, die aber im Grunde alle funktionieren, also bis in die 50er Jahre, die im Grunde alle funktionieren wie Jewish. Und Jewish heute noch das am meisten, so 200.000 Bibliotheken oder so weltweit, benutzen das noch. Diese, wo ja auch sozusagen inhaltliche Nähe durch räumliche Nähe ausgedrückt wird. Das ist ja die Idee bei Jewish Dezimalsystem. Ne? Dass also Bücher, die so ein bisschen was miteinander eben doch noch beieinander stehen. Was in der digitalen Ordnung natürlich nicht mehr gibt, weil es ja nicht mehr nötig ist. Das könnt ihr mal sehen, wenn, als ich angefangen habe, meinen ersten Computer, da habe ich auf der Festplatte die Sachen noch sortiert. Das war noch die alte so Aktenordnung. Ne? Ist ja auch der Desktop, hat das ja alles noch. Heute sucht man hier nur noch. Kein Mensch geht ja mehr durch diese 18. Etage da in dem Ordner irgendwo, sondern man sucht einfach. Ne? Ja? Und sie haben also in der Ordnung, also inhaltliche, ausgedrückt durch räumliche Nähe, ist ein Versuch gewesen, Ordnung zu schaffen nach dem Städtemodell. Wo auch dasselbe. Ich werde mal ganz nervös, wenn in Berlin, da nummerieren die Häuser hoch und wieder runter, sodass sozusagen gegenüber von Haus 1 Haus 300 ist. Das ist nicht richtig. Ich bin 4 Jahre Taxi gefahren in Berlin. Ich habe das in den 70er Jahren als Student. Ich habe das leidvoll erfahren. So, also. Es gibt hier. So, mit dieser industriellen Ordnung kam man natürlich irgendwann nicht mehr zurande. Erstmal muss man natürlich fairerweise sagen, das war eine industrielle Ordnung, die sich an den Techniken der ersten industriellen Revolution orientiert hat. Deswegen bin ich auch ganz sicher, dass das um 1870 herum war. Und die man dann beibehalten hat. Das Wissen schwoll aber immer mehr an. Keine Bibliothek konnte mehr alles fassen. Bibliotheken, die es wirklich alles gehört, hatten das alles in Magazinen. Die sind damit, also wir kennen das ja, mit Fahrrädern fährt man durch diese Dinger, nicht? Um zu den vielen Büchern zu kommen. Das hat also nicht mehr funktioniert. Und außerdem ging das dann ja nur, waren ja diese Bibliotheken, Nationalbibliothek in der Großstadt. Und die Leute auf dem Land haben eben keine Bücher gehabt. Kein Wissen. Pech. Also gab es mit dem Anschwellen des Wissens Versuche, diese industrielle Ordnung zu überwinden. Und die führen, deswegen erzähle ich, die führen direkt zum World Wide Web. Der erste, der wichtig dafür ist, war der Versuch, die Ordnung des industriellen Wissens sozusagen auf den Stand der zweiten industriellen Revolution zu bringen. Wenigstens elektrisch. Wenigstens das. Die Idee dazu hatte H.G. Wells. War sehr einflussreich. Er hat das in der Encyclopédie Française 37 veröffentlicht. Da war die Idee einer Permanent World Encyclopedia. Er nannte das ein World Brain. The World Wide Brain. Und sein Ziel war eben, von dem Papier wegzukommen. Weil das ist ja nun, ne? Er wollte das Ganze auf Mikrofisch. Die Idee von Wells war, das industrielle Wissen nach dem, sage ich jetzt mal boshaft, nach dem Modell von Hollywood zu organisieren, nämlich des Filmvertriebs. Er wollte also, dass alle Bücher, die es auf dieser Welt gab, Mikrofisch, schön klein, ne? Und dann sollten sie über die ganze Welt verteilt werden, sodass in jedem kleinen Ort das gesamte Wissen der Menschheit vorhanden war. Und natürlich durch die Mikrofisch auch eine gewisse Kondensierung der Gänge, wenn man mit dem Fahrrad fuhr, um die Bücher zu finden. Gut, das ist natürlich noch ein rein industrielles Modell gewesen, aber es ist deswegen interessant wegen der Wortwahl und weil es andere stimuliert hat. Vor allen Dingen in den 60er Jahren ist von Wells ausgegangen, die gesamte Bewegung, das naturwissenschaftliche Wissen in den USA zu digitalisieren. Garfield. Das zweite, der nächste Versuch, der kam, der ganz wichtig war für die Entstehung einer digitalen Ordnung des Wissens, war Vannevar Bush's Memex. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Dann erkläre ich Ihnen ein bisschen. Also das war der Bush, sagt der Name Bush Ihnen was? Ja, nicht George W. Vannevar. Der war ein sehr interessanter Mensch. Der war ein Pionier analoger Computer. Und er war der Lehrer von dem Shannon. Und wenn der Shannon bei ihm nicht immer diese analogen Computer hätte auf- und umbauen müssen, hätte der nie seine Theory, die uns die Software gebracht hat, geschrieben. Denn irgendwann dabei ist ihm das aufgefallen, dass das immer Schaltrelais sind mit an, aus und push und dann hat das irgendwie Klick gemacht. Ne? Aber analoge Computer musste man eben, waren ja eben analoge Computer. Also die, wenn man eine neue Rechenaufgabe hatte, dann hat er da 3 Nächte umgebaut, bis das wieder ging. Der Vannevar Bush hat den größten gebaut, der je gebaut wurde, den Rockefeller Differential Analyzer, mit dem also alle Artillerietabellen im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern von uns gerichtet wurden. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Aber er war eben analog. So, und der Bush war Leiter dieses ganzen Programms, auf den geht sozusagen das zurück, was man den militärisch-industriellen Komplex nennt. Der hat also die Wissenschaft mit dem Militär zusammengebracht. Zweiten Weltkrieg, da hat diese enge Verzahnung von Rüstungsindustrie und Universitäten, dafür war er sozusagen verantwortlich. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und das Ganze auf zivil umgestellt wurde, da hat er einen Aufsatz veröffentlicht in The Atlantic Monthly, der wahnsinnig einflussreich war, und der hieß How We Think, What We Think, something like that, 1945, in dem er diesen Memex vorgeschlagen hat. Genau dasselbe gesagt wie der Wells, das ist, wir produzieren das Wissen mit industriellen Mitteln, elektronischen Mitteln inzwischen, aber wir sortieren es mit, er hat gesagt, wie zu Zeiten der Segelschiffe. Und wir müssen das irgendwie, so. Und da, der Memex war also eine eigentümliche Idee, eine Utopie einer persönlichen Informationsmaschine. Das war ein, hat ihn genau aufgemalt alles, das war ein elektronischer Schreibtisch mit 62 Elektromotoren oder sowas, in dem das Wissen analog. Er war ja rein analog, er war vollständig gegen digitale Computer und hat also im Wiener immer die Forschungsmittel verweigert, nicht wahr? Weil er das alles für Unsinn gehalten hat, dieses digitale Zeugs. Ne? Und die Idee war, dass das also ein elektronischer Schreibtisch, in dem lauter verkleinerte Fotokopien, auch so eine Mikrofischsache, aber eben von Xerox herkommen, vom Fotokopierer, wo man also das gesamte Wissen zur Verfügung hat in seinem Schreibtisch und jederzeit aufrufen kann. Schreibt war ein bisschen größer. Gut. Anyhow, das war natürlich auch relativ rückständig, eben auf dem Stand der Elektronisierung, aber er hat das Entscheidende gemacht, was nachher später Ted Nelson die Idee des Hypertext gegeben hat, was Berners-Lee sehr beeinflusst hat. Er hat sozusagen, die Hardware war langweilig, Elektromotoren, Schreibtisch, Fotokopien, aber die Software war interessant. Weil, sozusagen, es gab noch keine Software, Sie wissen, der Begriff der Software ist sehr spät. Die Software redet an 59. Also jedenfalls damals noch nicht. Er hatte die Idee, dass man nicht nur das ganze Wissen in seinem Schreibtisch hat, sondern er sagt, das Hauptproblem, was ich immer habe, ist, dass ich was weiß, aber ich finde es nicht. Wo habe ich das gelesen? Das weiß ich. Weil die objektive Ordnung, er hat sozusagen die industrielle Ordnung in Frage gestellt, die objektive Ordnung ist falsch, sie ist unmenschlich. Weil Menschen denken sie nicht. Menschen denken assoziativ. Und seine Idee war das assoziative Indexing. Dass man, und die nannte er Trails, dass man, also Trails, sorry. Mein erster ISP in Amerika war die Cyber Trails. Also das sind, wissen wir, was Trails sind, ne? So. Dass man also solche Wissenslinien, Spuren, Wanderungen durch das Wissen anlegt, sodass man das Wissen nicht mehr alphabetisch oder nach Signaturen, also irgendwie objektiv, sondern nach seinen eigenen Gedanken sortiert. Das war also eine Form von Hyperlinks, aber mit analogen Mitteln. Und das war sozusagen das erste Mal, dass in der theoretisch die industrielle Ordnung des Wissens in Frage gestellt wurde, wo also sozusagen eine objektive Ordnung hergestellt wird, die alle Benutzer gleichermaßen verstehen können, und stattdessen eine personalisierte Ordnung, die nur man selbst verstehen kann. Und er sagte sogar, diese Trails, die man da anlegt, die könnte man dann sozusagen verkaufen. Wenn man also ein berühmter Wissenschaftler ist, man hat besonders intelligente Trails, ne, Forschungsergebnisse, wenn Sie so wollen, Lektüreergebnisse, dann verkauft man diese Trails. Und Leute können Trails tauschen. Das ist also sehr, sehr, war ein sehr interessanter Gedanke, aber er wollte das alles mit analogen Mitteln machen. So. Sie sehen die Verbindung. Das war sozusagen die elektronische Ordnung des Wissens mit starken sozusagen Ansätzen in Richtung der digitalen. Berners-Lee, das wissen Sie, wollte genau dasselbe. Hatte dasselbe Problem, dieselben Sätze. Das Wissen schwillt an, wir können es nicht mehr überblicken, wir können es nicht ordnen, wir müssen die Organisation des Wissens auf den Stand der Technik bringen. Und das war der Stand der Digitalisierung, das war der Stand des Internets. Und so schrieb er dann 1989 diesen berühmten Aufsatz Information Management a Proposal. Und ich brauche Ihnen das nicht mehr zu erzählen. die Innovation bestand zum einen in den Hyperlinks, die von Ted Nelson und Hypertext von Apple und was Hypercard von Apple und Mr. Douglas genommen, aber zum zweiten vor allen Dingen in den URLs. Und die URLs sind ja, die URLs sind eben sozusagen das digitale Äquivalent zu Dewey-Dezimalsystemen, wenn Sie so wollen, nämlich eine neue globale Verknüpfung des Wissens. Eine Verknüpfung, die nicht mehr räumlich inhaltliche Nähe durch räumliche Nähe ausdrückt, die nicht mehr lokal gebunden ist, die nicht mehr hierarchischer Kontrolle, Öffnungszeiten von Bibliotheken, Ausleihgebühren und so weiter, sondern die, so, und ganz entscheidend natürlich hat er natürlich die Intelligenz besessen, ganz klar, zu sehen, dass es nicht so viel Sinn macht, Bücher, die man schon hat, also nochmal auf Mikrofisch oder zu fotokopieren, sondern dass man das Problem der Wissensorganisation bei der Wurzel angehen muss, nämlich bei der Publikation. Und nicht bei der Verteilung der gedruckten Werke, sondern bei der Publikation. Es war also ein Publikationssystem, so war es ja gedacht von Berners-Lee, ein Publikationssystem, das globalen Wissenszugriff nach privatisierte, auf dem eigenen PC, dem eigenen Computer, nicht in der Bibliothek, wo alle sind, privatisierte und personalisierte, weil sie es runterladen konnten, mit eigenen Hyperlinks verknüpfen und so weiter. Also sozusagen die Vollendung der Privatisierung der Verfügung und einer Personalisierung des Gebrauchs. Also die, sozusagen die Endlinie und auch direkt von Berners-Lee ja so geschrieben. Also Wells hat er gelesen und dann hat er Bush gelesen und dann kam ihm diese Idee. Und so könnte den Übergang, meine ich, sehen von einer industriellen Ordnung des Wissens zu einer digitalen Ordnung des Wissens, die privatisiert und personalisiert ist. So, das ist die Ordnung des Wissens. Jetzt noch ein, zwei Sätze und dann höre ich auf. Zu der Frage, sozusagen der zweiten Frage, die ja eigentlich die erste ist, denn man kann Wissen nur organisieren, zu dem man Zugang hat. Nicht? Also die Frage des, wem gehört das Wissen? Die Stichworte sind ja alle klar. Copyright, Digital Rights Management, Copyleft natürlich, Napster. Ich möchte, GPL, ganz wichtig. Ich will dazu nicht weiter, ich könnte dazu nur sozusagen das wiederholen, was viel klügere Leute schon vor mir gesagt haben. Ich möchte nur als sozusagen Kulturwissenschaftler, der ich ja auch bin. Und einerseits habe ich Bücher, ich bin Romane, bin Literat, und andererseits bin ich auch Kulturwissenschaftler. Und aus dieser sozusagen Sicht, die weniger auf Programme und Software geht, als auf kulturelle Artefakte, möchte ich zwei Gedanken einwerfen in diese Debatte. Ich meine nämlich immer, wenn ich das lese, es ist alles ganz schön und so, aber immer wenn ich das lese, denke ich, es sind, die Art und Weise, wie darüber nachgedacht wird, ist noch sehr an analogen Artefakten der industriellen Epoche orientiert. Das ist auch ganz so, weil da wird das meiste Geld im Augenblick noch verdient, Filme, Musik und so. Aber das sind ja alles Rückzugsgefechte, sage ich mal. Das sind Rückzugsgefechte, die sehr lange dauern. Die sehr lange dauern können. Ich meine, die bürgerliche Revolution oder die Industrialisierung, sagen wir mal. Die Industrialisierung hat erkannt, wir können nicht überleben, wenn sozusagen das gesamte zivilisatorische Wissen, was wir haben, ja, in drei Adelsbibliotheken und vier Klöstern steht. Das wird nichts werden. Wir brauchen ausgebildete Arbeiter, wir brauchen Ingenieure, das geht nicht. Also was haben sie gemacht? Sie haben sie enteignet. C'est la vie. So. Will auch keiner mehr zurückgeben, so viel ich weiß. Wenn Sie in jede Staatsbibliothek gehen, finden Sie die enteigneten Bücher von damals. Ich habe nicht gehört, dass es auch nicht mehr zurückgeht. Wer weiß. Genau das wird natürlich allalong den Leuten blühen, und zwar nicht den Künstlern, weil die kriegen davon ja sowieso nichts. Das wird den Leuten blühen, die im Augenblick, die meinen, sie müssten sozusagen die in der industriellen Epoche war ja sehr wesentlich die Kontrolle des Copyrights über materiellen Besitz geregelt. Also darüber, dass sich eben analoge Artefakte sehr schwer kopieren lassen. Nun, all diese Digital Rights Management Sachen wollen ja sozusagen mir auf meinen eigenen Computer, ja, so eine Kette an das Buch oder was ich weiß, meine Pfeile machen. Es ist eine interessante, amüsante Idee, aber ich glaube, das wird nichts werden. Deswegen will ich dazu auch gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, das sind Rückzugsgefechte, die können 10 Jahre dauern und können ein bisschen unangenehm sein, aber ist nichts. Ich glaube aber, dass es natürlich doch noch weitergehende Überlegungen gibt, die sozusagen digitaler sind und die aus meiner Position her wollte ich schnell vorstellen. Nämlich, man geht ja bei allen Überlegungen, und man sagt, das soll frei sein oder ich mache dir eine Kette auf den Computer, man geht immer davon aus, dass da was ist. Was ist, wenn da gar nichts mehr ist? Also erstens, weil ich nichts mehr will.
Also ich will keine. Ich habe 16.000 Bücher in einer Garage auf der Ranch stehen und wenn ich jemals umziehe, gebe ich mir die Kugel. Oder ich werfe ein Feuerzeug rein. Ich habe die da selbst hingetragen. Von dem einen Haus, als meine Kinder geboren wurden und ich in dem Haus nicht mehr arbeiten konnte, habe ich die in diesen Anbau da geschleppt. Da habe ich 3 Monate, war ich damit jeden Nachmittag 2 Stunden beschäftigt. Ich will keine Bücher mehr. Ich will auch keine CDs mehr. Ich pendel zwischen Berlin und Snowflake, ich bin im Auto, ich bin irgendwo. Soll ich meine 400 CDs immer in so einem Karren hinter mir herziehen? Will ich nicht. So, das ist der eine Gedanke. Was ist, wenn es da nichts mehr zu, sozusagen, wenn ich nichts mehr will? Ich will gar nichts mehr besitzen, ich will, der Jeremy Rifkin hat das sehr schön eben gesagt, also Besitz wird durch Access ersetzt. Ich will Access. Ich will gar keinen Besitz. Was sage ich mit diesen Büchern? Fürchterlich. Haben wir schon mal versucht, in einem Buch, was wir vor 10 Jahren gelesen haben, was zu finden? Hoffnungslos. Jedes zweite Wort angestrichen. Wie leicht wäre das mit einer Suchmaschine? So, das heißt, ich will das alles gar nicht mehr. Ich will das nur auf Verlangen haben. Gut, das, was daraus entsteht, weiß ich nicht. Ich gebe nur zu bedenken, dass vielleicht immer mehr Menschen das alles nicht mehr besitzen wollen. Und dass daran unter anderem schon das Digital Rights Management ein bisschen scheitern wird. Ich will andererseits aber ständige Verfügung. Ich sitze in der Eisenbahn, aber ich kann nichts hören. Kann nichts lesen. Dann müsste ich es ja doch wieder auf der Festplatte haben. Ich höre meine Musik im Augenblick immer von so einem Celestial Jukebox und dann habe ich eben keine. Also was die Lösung ist, weiß ich nicht. Vielleicht so etwas wie eine globale Leihbibliothek, eine globale Volksbücherei. Ich weiß es nicht. Das zweite geht aber tiefer. Das war ja eben ein bisschen launisch. Das zweite geht tiefer. Nämlich, es geht ja davon aus, diese ganzen Fragen des Copyrights, des Copylefts, des geistigen Eigentums, dass es so etwas wie einen fixierten Gegenstand gibt. Nun war das schon immer der Traum der Avantgarden, das Ende des Werks. Ne? Spätestens seit den Dadaisten. Und jetzt ist er realisierbar. Und er ist nicht nur realisierbar, sondern er ist eigentlich technologisch vorgegeben. Da es keine Notwendigkeit gibt mehr, ein digitales Artefakt, das ist eben kein Artefakt, aber was immer es ist, ein digitales Werk, es ist eben kein Werk. Da es keine Notwendigkeit mehr das zu fixieren, zu finalisieren, da ich es ständig verändern kann, da ich sozusagen bei jeden Tag mein Buch wieder aktualisieren kann, könnte, wenn es nicht mehr gedruckt würde. Da ich ja theoretisch bei jedem Zugriff sozusagen das Werk verändern kann, je nachdem aus welcher Weltgegend derjenige zugreift. Und sozusagen die Beispiele auf den zu schneiden oder auf den. Nehmen Sie Webinstallationen, die ja ganz wesentlich daraus ist, aus der Interaktion mit dem Rezipienten. Der Rezipient ist ja Co-Produzent. Was also wird mit der ganzen Frage des geistigen Eigentums sozusagen, wenn es keinen Besitz mehr gibt, wenn die Wissenschaftler einfach alle 2 Tage ihre Sachen korrigieren, wenn ich mein Buch einmal korrigiere. Oder nochmal, um ganz anderes zu sagen, wenn das Werk ein Programm wird. Gut, wenn ich mit Word einen Text schreibe, ist ganz klar, Word gehört Bill Gates, der Text gehört mir. Wenn das Werk ein Programm ist, wenn sich das nur realisiert in der Interaktion mit dem Rezipienten, der Co-Produzent ist, bei den meisten Spielen ist das schon. Wem gehört dann was? Gehört dem Spieler sein Szenario? Gehört demjenigen, der eine Webinstallation besucht, die einmalige Reaktion, die er auslöst? Es gab mal eine sehr interessante kleine Installation schon 94, 95, Steinzeit des Internets, die aus der DNS-Nummer, von der man kam, sozusagen Bildqualität errechnet hat. Man war der Einzige, der je im Leben dieses Bild gesehen hat. Wem gehört das? Dem Künstler? Mir? Also ich meine, die ganze Debatte um die, wem geistiges Eigentum gehört, denkt noch zu sehr in Büchern, in Bildern, in Sachen, die man anfassen und davontragen kann, ausdrucken und davontragen kann. Aber die Werkform steht zur Disposition. Mit der Werkform steht natürlich auch das Eigentum an dem Werk zur Disposition. So. Meine Schlussbemerkung. Das letzte war ja übrigens wiederum Beispiel für wie sich technologische Tendenz gesamtgesellschaftlich durchsetzt. Denn nämlich die technologische Tendenz zur Privatisierung der Verfügung, zur Personalisierung des Gebrauchs, ist ja genau das, was sich in einer Webinstallation sozusagen ästhetisch durchsetzt. Weil ich habe die Privatisierung der Verfügung, ich habe das Ding bei mir auf dem Computer, ich muss in kein Museum gehen und so. Und ich habe die Personalisierung des Gebrauchs, denn diese Installation sehe nur ich so, niemand anders. Weil ich sie beeinflusse, weil ich klicke, weil ich bestimmte Zugangsdaten habe, was auch immer. So, Ich glaube also, dass die Open Source Praxis, oder machen wir noch einen, vielleicht einen Schlenker, die fortgeschrittensten Branchen sozusagen haben immer das Vorbild für die Organisation des Rests der Gesellschaft gegeben. Das waren, also wirklich, das waren die Werften zur Zeit der Renaissance, das war die Textilindustrie in der ersten, das war die Autoindustrie in der zweiten industriellen Revolution. Und von daher gesehen ist es nur logisch, dass sozusagen die IT-Branchen und vor allen Dingen natürlich die Softwarebranche als fortgeschrittenste das Vorbild für die Organisation der Arbeit, aber auch von Kunst und Unterhaltung, Wirkung in Kunst und Unterhaltung produziert. Der Taylorismus, ich erwähnte das vorhin, hat in der Filmsprache, in der Sprache der Literatur zum Beispiel Spuren hinterlassen. In der Verwaltung und beim Militär sowieso. Wenn man also, glaube ich, sehen will, wie die Digitalisierung, das Militär, das kann man schon sagen, das Militär und die Kunst und die Unterhaltung und überhaupt die Organisation des gesellschaftlichen Lebens beeinflussen wird, dann glaube ich, sollte man, so wie man zu gewissen Zeiten auf die Werften gucken musste und zu anderen Zeiten auf die Autoindustrie, das Fließband, den Fordismus und so gucken musste, sollte man heute auf die Softwareindustrien gucken und dort als fortgeschrittenste Variante auf die Open Source Praxis. Denn ich glaube, dass da sich all das ankündigt, was uns, der Taylorismus war ja auch nicht eine Utopie, da war ja auch ganz wesentlich Dystopie, was uns in den nächsten 10, 20 Jahren bevorsteht. Im Guten wie im Schlechten. Danke. How are we doing on time? Siehst du?
Ja, Fragen, Anmerkungen?
Ja, mach du ruhig, ne? Sonst rede ich ja nur noch. Mach du und ich melde mich dann. Oder? Ja, okay. Ja, zentral würde ich es ja nicht nennen. Also das, sagen wir mal, die Kultur des Access, an die Jeremy Rifkin dachte oder so, die ist sehr dezentral. Die ist ja dezentral. Man hat ja...
Dann muss ja auch irgendwas besitzen. Dann gibt es jemanden, der das hat. Ja,
oder viele. Oder viele.
Weil natürlich irgendwas haben. Klar, alle haben irgendwas. Ich muss mir irgendwo her. Klar. Aber es ist nicht zentral.
Oder? Ja, das Argument geht ja eigentlich andersrum. Dass wenn ich alles besitze, das ist zentral. Alles auf meiner Festplatte ist das zentral. Wenn das auf dem ganzen World Wide Web verteilt ist, auf hunderten von Websites, das ist dezentral. Also das ist so das Argument von Rifkin, ich gebe das nur so wieder. Weil ein Argument, was immer gegen Rifkin vorgebracht wurde, ich habe mich mal ein bisschen, wir waren noch anderthalb Jahre oder so zusammen eingeladen in der Schweiz in so einem Unternehmensberatungsinstitut oder so, für Handelsvertreter. Und da wurde ihnen einer der Angriffe, die gleich kamen, war ihm zu sagen, das ist ja wieder Big Brother, dann sehen die alles, was ich lese, dann sehen die alles, was ich höre, da ist dieser große Server und so. Ne? Und dann ging gleich klar, Moment mal, nein, zentral ist es, wenn es bei dir auf der Festplatte ist und wenn die deine Festplatte beschlagen haben, dann wissen die, was du alles liest, sozusagen. Ne? Aber wenn es Access ist, dann holst du das eine dort, das andere dort, das ist auf der ganzen Welt verteilt. Geht's los.
Sagt ihr, das ist keine Frage, irgendwelche Tendenzbeschreibung, dass auf der einen Seite hier dieser Prozess der Lücke nicht markiert, daran beliebig reproduzierbar sind. Aus dem Nebenbereich praktisch auch das Fundament kapitalistischer Herrschaft schwindet. Wenn der Eigentum verschwindet, findet auch ein Fundament kapitalistischer Herrschaft. Ist ja wohl, dass das gleichzeitig, solange der Kapitalismus das Ganze nicht gestürzt wird. den Bereichen, wo die materielle Produktion weiter besteht, sondern hat er nicht nur Saatgut. Also Lebensmittel kann man dann erstmal nicht dematerialisieren. Man muss was konkretes Essen einfach. Also so, da würde ich sagen, das war der Kapitalismus als ein verteidigendes Gefecht in den Bereichen, wo die materielle Produktion natürlich ist, umso schlimmer und härter wird, weil woanders auf der Fälle davon steht.
Also ja, der Entenfänger hat mir schon wieder von der virtuellen Pizza wird keiner satt. Da habe ich mich sehr mit ihm drüber gestritten. Weil der Satz ging weiter, aber das sage ich jetzt nicht. Der Satz ging weiter und irgendwie, was hat er gesagt? Der virtuelle Sex macht nicht glücklich. Und den Teil habe ich nicht. Aber ist egal. Ich glaube, dass gerade das Saatgutbeispiel ja sehr gut ist, weil es zeigt etwas. Es zeigt, dass die fortgeschrittensten, denn das ist ja eine Industrialisierung der Landwirtschaft, ne? Und die fortgeschrittensten Industrien haben immer sukzessive, also erstens ist es kein Ersatz. Also die Industrialisierung hat die Landwirtschaft nicht vertrieben, weil wir mussten ja noch essen. Aber die Industrialisierung hat die Landwirtschaft industrialisiert. Langsam. Hat lange gedauert, aber sie hat sie industrialisiert. Und um 1950 war sie vollständig industrialisiert. So. Das heißt, technologischer Fortschritt nimmt ganz selten was weg. Er fügt in der Regel was dazu. Das ist immer eine Diversifizierung. Aber dann wirkt er zurück. Also die Industrie ist erst neben die Landwirtschaft getreten, aber dann hat sie die Landwirtschaft kolonialisiert. Ich glaube, was Ähnliches wird man mit der Digitalisierung sehen. Man wird sehen, dass sie jetzt erst einmal neben die, wir brauchen weiter industrielle Maschinen, wir brauchen Autos, wir brauchen weiter was zu essen, auch wenn das demnächst komplett in der Fabrik hergestellt wird, aber egal, also dann ist es eben industriell, wir brauchen das. Aber dann wird die Digitalisierung Stück für, also sozusagen die digitale Ökonomie, die industrielle Ökonomie, die kapitalistische Ökonomie hat sukzessive die feudale Landwirtschaftsökonomie sozusagen übernommen. Genauso wird das mit der digitalen geschehen. Die digitale wird die industrielle Ökonomie verändern und teilweise überschlucken sozusagen.
Wo ist die Macht? Also wo ist denn die Macht?
Die Macht ist Wertschöpfung.
Was wird passieren, wie konkret?
Wertschöpfung. Also ich meine, wie hat die Industrialisierung das gemacht? Nun, Lebensmittel wurden immer billiger, der Anteil dessen, was die Menschheit für ihre Ernährung aufwandte, schrumpfte im Verhältnis zu dem, was sie für ihre Autos aufwandte. Und damit wurde die Autoindustrie sozusagen mächtiger als die Landwirtschaft und das war's.
Gut, konkret auf die zwei marxischen Kategorien, wie lässt auch die digitale Seite die wahre Geldbeziehung aufheben? Wie lässt diese zufällige Kraft denn nicht? Das Problem der wahre Geld beim Digitalisieren und Kopieren kein Problem, wenn man die wahre Geldbeziehung so aussieht. Aber bei materiellen Produkten lässt sich nicht so einfach auf dem Weg die wahre Geldbeziehung aussieht.
Ja, ein Weg ist natürlich immer gewesen, sozusagen der relative Wertverlust. Ne? Also Landwirtschaft, das ist eben immer weniger wert dort. Also man musste zu Zeiten 90% dessen, was man verdiente, für Ernährung aufwenden und heute, weiß nicht, hängt aber ab, ob man Deutscher oder Franzose ist, nicht? Aber also weniger jedenfalls, irgendwie unter 20%. Nein, aber 80 schlägt 20 sozusagen. Also wir geben jetzt das ganze Geld dafür aus und deswegen, also die landwirtschaftlichen Produkte sind unverhältnismäßig billig geworden. Die Landwirtschaft hat dadurch sozusagen verloren. Und jetzt tritt die Digitalisierung dazu. Man wird, glaube ich, sehr bald sehen, dass man, also Mitte der 90er Jahre haben bereits amerikanische Haushalte mehr Geld für den PC ausgegeben als für Fernseher. Das ist ein Fortschritt. Also ich meine nicht für PC-Hardware und Fernseh-Hardware, sondern also für PCs und Software und alles, was damit zusammenhängt, als für Video, Fernsehen, also audiovisuelle Unterhaltung und alles, was damit zusammenhängt.
Das wundert auch die Leute, trotz digitalen Zugriff. Auch wenn es billiger geworden ist, solange es diesen wahren Geldmechanismus gibt, zum Zugang zu konkreten Materialien, wird es auch wohl gegen den Fallismus, Hungersnot etc. Das wird auch nicht noch billiger, noch mehr alles.
Also,
die ist zwar auch wichtig, aber ich denke, man muss da mal kategorialer rangehen. Weil, wenn du sagst, Wert, ich glaube, ja, ich fand vieles, was du gesagt hast, überall Gründungsanschluss fällt, aber ein Wert, da hört es dann doch auf. Weil der Punkt ist, glaube ich, an der Open Source Praxis eben auch, dass jenseits der Knappheit funktioniert. Du hast eine Stelle, da hast du einen Überfluss geschaffen worden. Dieser Überfluss ist natürlich ein fundamentaler Widerspruch zu allem, was mit Wert zusammenhängt, weil ohne Knappheit kein Wert. Und Open Source, eine der ganz hervorstechendsten Merkmale, ist keine Knappheit. überprüft. Das, was da ist, gibt es immer jederzeit und überall in der Sache, wie es ist. Deswegen kann das da irgendwie funktionieren. Ich meine, gerade die Open Source Sachen sind heute gar nichts wert. Ja, das ist wertlos im besten Sinne. Die gibt nicht, also die entwerten höchstens andere. Also die entwerten zum Beispiel die Microsoft Software, die halt ersetzt wird. Also.
Die Argumente sind ja sozusagen bekannt. Also ich kann es immer in meinem eigenen Leibkreis immer nachvollziehen. Also ich habe, sagen wir mal, in den 80er Jahren, als ich ein bisschen im Journalismus arbeitete, habe ich X verdient. Dann habe ich mich entschlossen, meine ersten 2-3 Bücher zu schreiben. Und dann habe ich 2X verdient. Warum? Ich habe für die Bücher kein Geld gemacht. Weil ich Buchhalter war. Ich höre Honorare. Also zum Beispiel, also das Buch augenscheinlich, also die beiden ersten Bücher, die ich da gemacht habe, haben sich nicht so sensationell verkauft. Das Buch hatte sozusagen halt keinen Profit gebracht, war im Überfluss vorhanden, ich habe immer noch welche im Keller. hat aber meinen Marktwert erhöht. Das ist zum Beispiel ein. Und diese Bücher waren sehr lukrativ, wenn ich das umrechne. Ne? Dann wurde ich Chefreporter Tempo aufgrund eines dieser Bücher. Also es gibt andere Formen und das ist bei Open Source dann ganz deutlich.
Ja, das ist aber halt mal auch
ja, aber deswegen habe ich ja die Bibliotheken erwähnt gehabt. Weil die Bibliotheken geben ein Beispiel dafür, ich habe nur gesagt, das war vielleicht falsch, nur sozusagen diesen großen Enteignungsvorgang genannt. Aber es findet ja ein permanenter Enteignungsvorgang statt. Also meine Bücher sind ja alle, 12 Stück, nicht wahr, stehen alle in Bibliotheken. Und das kostet mich ja ein Vermögen, nicht wahr? Hat mich das gekostet. Verstehst du? Weil da kriegst du irgendwie von der VG Wort 500 Mark, glaube ich, kriegst du dafür, ja? Und dann werden die ausgeliehen. Das Cyberland, was ich gemacht habe, das war eine Zeit lang also in verschiedenen Berliner Bibliotheken überhaupt nicht. Das war immer ausgeliehen. Was mich das gekostet hat. Ne? Aber ich kann dagegen gar nichts machen. Verstehst du? Du kannst als Autor dich nicht weigern, dass deine Bücher in Bibliotheken stehen und ausgeliehen werden. So, jetzt kommt. Das ist eine Kultur des Access. Diese Bibliotheken geben jedem Access zu meinem Buch, ohne dass ich im Grunde einen Pfennig sehe. Diese 500 Mark sind wirklich so. Tropfen auf einen heißen Stein, so, die du einmal im Leben kriegst. Von da an steht es die nächsten 1000 Jahre da. Ne?
Das beschreibt auch wunderbar,
wenn der Verleger verdient mehr als ich, jeder Buchhändler verdient mehr als ich. Ja, aber da hat sozusagen der industrielle Staat aus rein egoistischen Gründen, weil er gebildete Bürger brauchte, gesagt, das nehmen wir dir weg.
Und dann kommt ja eigentlich zu Idealen, humanistischen Idealen, auf die heutzutage eigentlich immer mehr zurückhalten. Also solcher
Denke. Na, die haben das eigentlich ganz klar damals gemacht als Volksbildung, ja. Ne? Alphabetisierung und so weiter. Ähnliche Modelle sind natürlich für alle Kulturgüter denkbar. Also verstehst du, man kann das, das ist
so, der Industrie. Wer hat denn die humanistischen Idealen noch? Hat der Staat ja noch einen Widerstand gebildet, Bürger?
Ja,
ich würde sagen, gerade für die Bildung, die Bürger jetzt vom Land der quasi schon.
Die Land für diesen Staat. Die Land für diesen Staat.
Und ein anderer.
Der industrielle Staat. Ja. Der bürokratische Staat. Der alte Staat.
Also,
Nationalstaat.
Ganz klar von Grund zu machen. Ich würde sagen, ich habe die amerikanische Technik-Sorgen. Ich kann auch schon eingefangen. Ich glaube, keinen.
Ja, ich sag ja, das kann auch. Ich, guck mal, wenn man sich das genau anguckt, kann man sehen, dass natürlich auch auf sozusagen die napoleonische Enteignung, die Gegenrevolution gekommen ist. Und viele dieser Bibliotheken sind übrigens damals zurückgegeben worden, nach 1815 und so. Ne? Aber die sind dann nach 1832 wieder gelandet und dann nach 1848 sind sie mal wieder zurückgegeben und nach, bei 70 sind sie. Im Endeffekt sind sie ihre Bibliotheken losgeworden.
Ja, so.
Ja, weil es, wenn es, worauf es ankommt, insofern bin ich davon infiziert, es kommt darauf an, ob die Technologie hinter dir steht oder nicht. Ja, genau, genau das meine ich.
Ja. Ja, das ist ja das, was wir auch sehen.
Ja.
Und dass dann vielleicht die Gesellschaft noch
produzierter wird als
heute.
Ja, ich meine,
jede
technologische Umwälzung hat neue Staatsformen hervorgebracht. Also der Nationalstaat ist ein klares Produkt der Industrialisierung und wird sie vermutlich auch nicht überleben. Also ich meine, Studiengebühren, hier ist es eben was anderes als bei in Amerika, als bei uns. Weil, ich meine, wir haben sie immer gehabt, aber es gab immer sozusagen Auffangmechanismen, die wenigsten zahlen sie ja nicht. Let's face it. Zahlen sie ja. Also ich kann die Zahlen nicht, aber gut 50, also über 50. Zumindest teilweise. Das hat funktioniert, weil hier wäre es was ganz anderes. Hier ist es ja einfach nur ein weiterer Versuch abzuzocken. Sag ich mal so. Sehe ich nicht anders. Weil du kriegst ja keine Gegenleistung für dieses Geld. Du hast ja dieselbe Scheiß-Uni, die du vorher hast.
Also. Dieses Argument nur so, dass das weiß im Staat schon immer so war, dass man das alles ist.
Nein, das ist nur nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn du die Marktwirtschaft in Russland einführst. Nicht? Die einzigen, die davon profitieren, erstmal kurzfristig, ist die Mafia. Weil es keine entwickelte Marktwirtschaft gibt. Aber ich meine, es gibt ja eine entwickelte Marktwirtschaft in Deutschland oder in anderen Ländern und die funktioniert ja. Und nicht nach dem russischen Modell. Nicht? So. Aber wenn du in einem vollständig verstaatlichten und bürokratisch organisierten System Studiengebühren einführst, dann ist das wie eine Parkgebühr. Verstehst du? Der Parkplatz war vorher da, der ist hinterher da. Die tun nichts dafür, die kassieren nur das Geld. Habe ich noch nicht gehört, aber es ist witzig. Habe ich noch nicht, weil ich wenig Deutsch kann, damit. Aber es ist witzig. Das finde ich gut. Ja. Ist gut, ja, wir müssen es Feuer machen, damit es euch was wert ist. Und zufällig kriegen wir dabei auch Geld. Ja,
das ist eine Art andere Qualität der Wissensvermittlung, der reine Zugriff ist.
Ja, vielleicht sind Unis sozusagen überholt. Also man kann ja sehen, das habe ich nicht erwähnt, weil irgendwas muss ich mal auch aufhören, aber man kann ja sehen, dass der technologische Stand immer bestimmte Ausbildungsverhältnisse produziert. Also sozusagen simpel gesagt, Handwerk ist das Meister-Schüler-Verhältnis und dann mit der und kleine Universitäten, die auch Meister-Schüler sind, und mit der Industrialisierung kamen diese Wissenschaftsfabriken. Und die Schulen und die Universitäten wurden zunehmend nach dem Modell der Industrie geformt. Und der Höhepunkt war, als ich studierte in den 70er Jahren, als wirklich so die letzten Unis nach dem alten System in diese Gremien-Unis umgewandelt worden, die sozusagen von es wurde damals immer so gesagt, wie Management, aber in Wirklichkeit war es wie Finanzbürokratie. Das Gegenteil, also nicht was zu produzieren, sondern was abzuschaffen. Und die Universität, wie ich sie kennengelernt, wie ich sie geflohen bin in den 80er Jahren, ich habe 5 Jahre an der FU, auch war ich Dozent, das waren schlecht verwaltete Fabriken. Aber es waren nicht mehr Fabriken, Fabriken produzieren ja irgendwas. Also schlecht verwaltete Verwaltung. Wenn man also sieht, wie, sagen wir mal, der handwerkliche technologische Stand eben diese Form produziert, von Meister-Schüler-Verhältnissen und so weiter, und die industrielle, diese Schulfabriken und Universitätsfabriken, dann ist es eigentlich vorhersehbar, dass die Digitalisierung das wird ändern müssen. Weil die Form des Wissens, die produziert werden muss für die digitale Gesellschaft, die eben nicht terroristisch ist, die eben nicht nach Departments, zum Beispiel allein diese ganzen Departments, das ist alles Terrorismus. Ne? Die lösen sich aber auch alle auf, das geht ja los, jetzt wird alles zusammengelegt, jetzt heißt es halt 5, was vorher, weiß ich, vorher war es 5 kleine Sachen, ich weiß nicht, wie Beispiel in der Spanien, jetzt macht man daraus Kulturwissenschaft oder so. Ne? Das heißt, man versucht das ja schon ein bisschen, also diese Departementalisierung und die Arbeitsteilung, diese hochgradige Arbeitsteilung in der Wissenschaft, versucht man ja auch aufzulösen. Das ist ein Teil der Entterrorisierung, das ist ein Teil der Entindustrialisierung. Und irgendwas wird auch da geschehen müssen. Ich warte, bis alles steht, da warten wir. Wie heißt das?
Also das ist ein Reddit-Point, ja, wo Modularisierung des Studiums, dass man sich eben bestimmte Punkte erreichen muss, aber dass man sich etwa aussuchen kann, nein, wo was man nicht studieren kann. Das geht dann. Echt, das geht wohl in der Form vor dem Abfall.
Also ich muss mich damit beschäftigen, weil ich ja nun, wenn dieses Buch fertig ist, ja ein Ernst damit was akademisch machen will. Aber gut, bislang habe ich in Splendid Isolation, also dies hier, die erste deutsche Universität, die ich 91, 92 betreten habe. Ja, das ist ein bisschen, ihr kennt sich ja die Geschichte von Herrn K. bei Brecht, nicht? Weil Herr K. trifft jemanden, den er lange nicht gesehen hat, und dann sagt er, oh, Sie haben sich aber gar nicht verändert. Und dann, oh, sagt der Herr K. und erbleichte. Und so ist es, hat sich gar nicht verändert, hätte
ich
gesagt. Ja, das ist genau das, worüber wir eben geredet haben. Wo ich gesagt habe, du gewinnst dann, wenn die Technologie hinter dir ist. Verstehst du? Wenn du 1920 dich gegen das Fließband gewehrt hast, war dir eine glänzende Pleite vorhergesagt. Da war nichts zu machen. Das war der Stand der Technik, das war am effektivsten und damit hast du gewonnen. Aber in den 60er Jahren hat dieselbe Organisation der Arbeit die Entfaltung der Technik aufgehalten, hat es gebremst. Und Leute, die das nicht mehr gemacht haben, die Timesharing eingeführt haben, diese Unis waren besser. Und die Informatiker haben besser gearbeitet. Und sie haben schneller gearbeitet, es war effektiver. Also konntest du dich dagegen wehren, weil du die Technik hinter dir hattest. Wenn, wie gesagt, dasselbe sozusagen 1920, du sagst, ich will die Autos wieder alleine zusammenschrauben, gell, dann ist nicht.
Ich denke, wenn du die digitale Geschäfte oder irgendwie weiter entwickelst, gerade auch in der Informatik steht auch in dieser Umstellung, dass wenn man große komplexe Systeme entwickeln will, das sieht man heute schon, das wird immer sehr stark organisiert. Ja? Wenn ich an Software-Ingenieure denke, da gibt es so wenige Ansätze, die das individualisieren. Und die meisten sind dann auch so darauf aus, dass man hier mal Vorlage gemacht hat, Detailung für das Paket, auch für die Änderung der Änderung von Version 2 zu Version 2,5 so viel einbringen sollen, dann ist das ja auch schon wieder nichts Freies.
Ja, aber ist das effektiv?
Ich kann es doch mal effektiv was sagen, das ist nicht.
Hätte ich fast vermutet.
Ich kann nur sagen,
System. Du hast ein biologisches System, viele Sachen, die hier sind, alle Organe und so weiter. Und das ist ein zentrales Nervensystem. Warum? Ja.
Das hat schon einen Sinn. Es gibt einen Unterschied zwischen, wo wir sagen, zentrale Regulierung, die hier an manchen Stellen verknüpft ist, und der hierarchischen Befehlsverteilung. Also da wird schon der Unterschied. Klar, es gibt sicher eine Menge von Dingen auf der Welt, wo gewisse zentrale Regulierungen einfach auf praktischen Gründen nicht von der Sache ist. Aber es ist ein Unterschied, ob das jemand macht, weil es eine sinnvolle Sache ist, die sich in diesem Vorwort von oder auch die Mühlenverwaltung fehlt. Und so auf.
Und du machst das, obwohl du es gar nicht willst.
Zum Beispiel das Feedback geschaut, die Leute dann eben nicht voneinander ab und gesagt haben, sie reden will nicht, oder will ich aber. Also das ist eine ziemlich wichtige Sache. Und das hat andere, zentral, eine zentrale Organisation, zentrales Management, das andere von Fehlenergien.
Das hat aber gewisse Aspekte.
Ja, aber die erleben sich halt auf die praktischen Wendigkeiten.
Ja, eben, aber ich denke, man sollte nicht schwarz-weiß sehen. Ja,
das ist ein guter Punkt. Ich denke, auch ein bisschen klar, wenn man sich die Frage geht, nur die Lebensvorwärtszeiten hat, dann ist ja auch das Potenzial dazu, dass er quasi Macht benutzt. Das ist ja eine zentrale Stelle. Ja, natürlich, aber das ist halt die Frage.
Aber die hat er eben auch nicht gekriegt, weil ihn jemand befördert hat.
Also,
ja, hat keiner zu danken.
Du löst dich ja nicht einfach so auf. Ja, wenn er jetzt einen Neuerfahrung hat, scheiße, aber wenn das trotzdem eine Weile dauert.
Ja, es wird eine Weile dauern, aber es wird geschehen.
Ja, okay.
Das ist also vielleicht mal auch zum Beispiel gegen diese Demokratie, die hätte ich gebracht. Also, weil, wenn es die Mitarbeiter anfängt, Kreise zu bauen, und ich meine, ja, ja, und ich habe die Kritik vor 20 Jahren mal so falsch, und ich weiß nicht, wie du einfach verstanden waren. Und wenn der da vorliegt, war, dass viele Leute,
das hat mir fällt der Name nicht ein. Es gab eine sehr interessante Streitschrift mal gegen den Industrialismus, also gegen die Industrie, das war man nicht so frühe 19. Jahrhundert, wo es darum ging, dass man Eisenbahnen nicht essen kann. Und das hat Eisenbahnen nicht essen kann. Pferde wohl. Ja, jawohl. Und dass das eben alles eine ganz falsche Entwicklung ist, sozusagen, weil das unnatürlich ist. Und weil das zu Werten führt, von denen man nichts hat. Dann kam diese ganze Phänomen wie die Eisenbahnreise dazu, dass man da nur durchrast, dass man nicht mehr von der Bewegung was hat. Weil wenn man mit der Kutsche reist, dann sieht man, dass man spürt den Fahrt, den Zug muss man zu und so. All diese Dinge. Das ist ja alles nicht falsch gewesen, aber es war eben auch nicht richtig. Sondern es ist mit der Eisenbahnreise eine neue Erfahrung hinzugetreten. Und Pferde gab es ja weiter und man konnte sie auch essen, wenn man nicht auf ihn geritten ist.
Ich habe es halt sogar besser gemacht.
Und insofern glaube ich, die Virtualisierung, also wenn man sie im strengen, also ich verwende den Ausdruck eigentlich jetzt in dem Buch, was ich da gerade fast fertig habe, nur im strengen technischen Sinne, ne? Also Ersetzung von Hardware durch Software. Ja. Und das hat ja funktional in vielen Bereichen eine vollgültige Wirkung. Also ich sag mal, wenn ich eine Bank virtualisiere, also außer dass ich nicht mehr in der Schlange stehe und also mir keiner hinten in die Hacken tritt, habe ich eigentlich, tätige ich dieselbe Überweisung. Ne? Ja. Also es gibt sozusagen analoge Erfahrungen, die sich problemlos virtualisieren. Und dann gibt es andere analoge Erfahrungen, die lassen sich nicht so gut virtualisieren. Aber wie gesagt, es gab sozusagen natürliche Erfahrungen, die ließen sich nicht so gut industrialisieren. Und es gab andere Erfahrungen, die ließen sich gut industrialisieren. Also es gab wirklich keinen unbedingten Grund, meinen Brief mit der Brieftaube. Also Eisenbahn war auch ganz gut. Ne, so. Also der Brief hat nichts dadurch verloren, dass er nicht mehr mit der Postkutsche oder so. Ne? Aber gut, ich meine, manche Leute waren ja schon dagegen, davon reitet und sind lieber gewandert. Das sind verschiedene Erfahrungen. Es sind verschiedene Erfahrungen und die Erfahrung des Reisens hat sich eben, in diese Debatte dann nochmal zu kommen, die Erfahrung des Reisens hat sich eben mit der Eisenbahn, Schiebebus hat das ja alles aus der Stelle geschrieben, genau, aus komischer Perspektive, hat sich eben verändert, da ist was hinzugekommen. Die Erfahrung der Eisenbahnreise, ich habe ja nun gerade eine heute hinter mir, deswegen spukt mir wahrscheinlich durch den Kopf. Die Erfahrung der Eisenbahnreise ist definitiv eine andere, als wenn ich wandere oder auf dem Pferd fahre. Aber deswegen ist sie nicht schlechter oder besser. Sie ist in vielen Fällen besser, weil sie schneller ist und effektiver, aber sie ist auf jeden Fall auch, sie hat auch eine eigene ästhetische Qualität. Und deswegen geht es nicht nur darum, ob ich sozusagen das Wandern durch die Eisenbahn ersetzen kann, sondern es geht auch darum, dass ich mit der Eisenbahn etwas gewinne, was ich nie vorher hatte. Und die Virtualisierung bringt mir etwas, was ich nie vorher hatte. Virtuelle Erfahrungen haben einen ästhetischen Reiz und einen, sagen wir mal, über die Echtzeitverfügung, über räumliche Distanzen hinweg, offerieren eine Souveränität, die ich in der Realität nicht habe, weil ich in der Realität verhandeln muss mit Distanzen, mit anderem Verkehr, mit anderen Menschen, mit Schalterbeamten, was weiß ich. Und deswegen ist diese virtualisierte Erfahrung in vielen Bereichen, also kann die nicht mehr vollgültig ersetzen, sondern sie fügt etwas hinzu, was es vorher nicht gab. Ein Zugewinn an Souveränität, ein Zugewinn an Interaktivität, an Lust und so weiter. Also deswegen, ich sehe das nicht als ein, ich sehe technologisch, und da bin ich wirklich infiziert, wenn du amerikanisch infiziert. Ich sehe technologischen Fortschritt als einen Prozess der Diversifizierung, der uns erheblich reicher macht. Ja, Pest, Cholera. Aber es ist blöd.
Lass mich aber nicht vorschlagen.
Ja, sicher, man verliert auch was. Es gibt keinen Gewinn ohne Verlust. Die Frage ist ja nur in the long run, also gewinne ich mehr, als ich verliere. Und das glaube ich. Es gibt immer Verlust. Ja, Leben ist ein einziger Verlustprozess. Richtig. The pursuit of happiness. Die wirkliche Happiness ist nicht. Es ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich glücklich bin. Ja. Ja, und die Industrialisierung definitiv hat zu Zeiten Menschen sehr, sehr unglücklich gemacht, obwohl sie viel dazu gewonnen haben. Ich glaube, dass die Digitalisierung Menschen in einem hohen Maße glücklich macht, obwohl sie noch kaum was gewonnen haben. Dazu bist du dann. Also wenn man zum Beispiel die Telefonleitung nimmt, die ja nun also beim Stand der Dinge also eine Zugangsvoraussetzung sozusagen darstellen, obwohl sie ja objektiv keine, aber das wird nun mal auf die Telefonleitung aufgesattelt, das da in dem Augenblick. So. In den letzten 5 Jahren des 20. Jahrhunderts ist mehr Telefonkapazität über die Welt gedrungen und auch, als seit Erfindung des Telefons. Also ich sehe zum einen da natürlich einen Zuwachs, zum zweiten hat natürlich, so wie in das, wie ich sagte, in das Fließband ist das Kollektiv, das es bedient, eingebaut, im PC das Individuum. So ist natürlich in die Industrialisierung sozusagen der Zentralismus und damit der Nationalstaat eingebaut. Und das hat natürlich diskriminierende Wirkungen auf Länder, die eben andere Länder, die eben andere Nationalstaaten. Also insofern sehe ich natürlich schon in der Dezentralisierung, die ganz automatisch mit der Digitalisierung einhergeht, der Leichtigkeit, mit der sich das transportieren lässt, diese berühmten Beispiele von Indien bis zu den Südseeinseln. Aber die gibt es. Es gibt sie. Es ist dasselbe wäre 1920, 1930 und da war die Industrialisierung weiter fortgeschritten, als die Digitalisierung jetzt ist, nicht möglich gewesen, weil du konntest diese Autofabriken nicht einfach nach Afrika schiffen. Das ging nicht. Das war zu viel, zu groß, zu kompliziert. Das heißt, ich sehe natürlich schon darin, dass die digitale Technologie jetzt durch diese Exaptation, dass sie eben keine Großtechnik mehr ist, sondern eine Kleintechnik, dass sie auch leichter distribuierbar ist. Kleintechniken sind immer leichter distribuierbar. Und insofern ist es zwar so, dass es diese Digital Divide, aber guck mal, vor 10 Jahren haben noch alle geschrien in Amerika, jetzt gibt es sie nicht mehr. Ich meine, es gibt die Penetration von Internetzugang ist immer noch ein bisschen geringer als die von Cable TV, aber ich meine, also es existiert praktisch nicht mehr. Die meisten Leute, die keinen Zugang haben, wollen ihn wirklich nicht mehr, weil es kostet. So. Kann ja auch keinen zwingen. Ne? Und also wie schnell die verschwunden ist, es gäbe die Möglichkeit, das ganz schnell zu beseitigen, wenn eben diese nationalstaatlichen Strukturen beseitigt werden. Die sind das Hemmnis.
Und vielleicht wenn der Wert des Zugangs auch mal weiter sinken.
Also ja, die Verbilligung auch, ja. Aber ganz wesentlich ist das, die Armutsgrenzen sind ganz wesentlich Nationalstaatsgrenzen. Und das hängt mit der Zentralisierung. Ja, ich meine, es gibt viele Nationalstaaten, die arm sind, aber irgendwo läuft die Grenze. Deswegen kann man ja von Norden und Süden reden. Es ist ja nicht mitten im Norden ein Land arm und die anderen mitten. Ne? Eine Digitalisierung ist aber so denkbar. Also es gibt Staaten inmitten dieser sozusagen Südenzonen, wo es keinen Internetzugang gibt. Da gibt es ganz viele Leute mit.
Ich muss mal sagen, was ist hier lokalisierbar, was Norden und Süden für mich, das heißt, es gibt Zonen in der Welt auch im Norden, da sind viel mehr und wurden erst in der Süden. Also ja. Das kann ja auch noch ein Problem sein. Das sollen nicht mehr die Nationalstaaten, die Grenzen sind, sondern das praktisch die Armutsreichtumsgrenzen, das sind viele Länder der Welt.
Ja, ja, ja. Ich glaube, dass das auch der Fall ist. Also ich glaube, dass man, also das hat was mit der Ordnung des Wissens zu tun. Ne? Der Zusammenhang sozusagen zwischen räumlicher Nähe und inhaltlicher Nähe wird aufgelöst. Und damit wird auch der Zusammenhang zwischen räumlicher Nähe und Reichtum und Wohlstand aufgelöst. Ich meine, heute bist du wohlständig einfach, weil du hier lebst. Das wird auf Dauer sich so nicht halten lassen. Also der Zusammenhang zwischen sozialem Wohlstand und räumlicher Verortung wird sich natürlich mit der Entortung auch auflösen. Tut er ja auch schon, es geht ja schon los. Bitte?
Auch für die Festung gebaut.
Ja, aber es ist, die Festung innen drin wird es immer ärmer. diese Form von Armut, du kannst eben keine. Guck mal, das war ja wirklich kein Zufall, sozusagen 1989, 90, dieser Sprung, dass sozusagen gleichzeitig die Mauer fiel, diese andere Mauer, und das World Wide Web, also ein wunderbar historischer Zufall, wenn es denn einer war, aber es gab ja einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel der Internationalisierung des Internet, also Deutschland wurde 89 ja auch erst angeschlossen, Westdeutschland wurde 89 ja auch erst angeschlossen, und dem Ende des Kalten Krieges. Also solange der Kalte Krieg also richtig kalt war, die Leute, die die Kontrolle über das Internet hatten, der amerikanische Staat, hat das nicht rausgerückt. Ja, es gab Internetzugang, sagen wir mal, 82, 83 in der Clay Allee in Berlin, in der amerikanischen Botschaft, aber sonst nirgends in Deutschland. Und nur das Kälterwerden des Kalten Krieges hat ja sozusagen die Globalisierung des Internet ausgelöst, die Öffnung. Und dann auch die Entstaatlichung, also 89 ist ja auch der amerikanische Staat dann raus. Und ist noch ein bisschen so drin geblieben in Gestalt von, also ARPANET ist offiziell geschlossen worden, 89. Und die National Science Foundation war noch bis 95 oder so drin mit indirekter Finanzierung. Aber das Internet ist privatisiert worden nach 89 und das ist geschehen, weil die Weltlage entspannt war. Und gleichzeitig ist diese Mauer gefallen. Und ich finde, dass das World Wide Web und die Mauer sozusagen dialektisch aufeinander bezogen sind. Weil die Mauer hat sozusagen, ist sozusagen die, es war der Höhepunkt und Abgrund des Nationalstaats. Die Idee, dass ein Staat seine Bürger besitzt und einmauern kann. Ich meine, was noch? What's next? Ne? Und das, ich weiß, wirklich, die Kette dann als nächstes.
Und die Mauer der USA in Mexiko gebaut, also nach gegen Süden, um die Osten zu fallen.
Ich will das nicht verteidigen, aber die einen haben sich eingemauert, die anderen sperren die anderen aus. Das Problem ist, die wollen alle zu uns kommen und man kann da lange drüber diskutieren. Das tun wir auch. Ne? Ich bin ja nun in Arizona direkt dran. Aber es ist nun mal faktisch so, die wollen alle zu uns. Ich darf daran erinnern, aus der anderen Mauer, da wollten wir raus. So, und also die Idee, dass ein, und wir mauern nicht, also die Amerikaner mauern nicht die eigenen Staatsbürger ein, sondern sie mauern die Bürger anderer Staaten aus. Ich halte das für keine glückliche Lösung. Aber es ist aber was anderes. Ne? Ob du jemanden einsperrst oder ob du den Publikumsansturm zurückdrängst, ist also wirklich was anderes. Ne? So, und das, also deswegen meine ich das mit der, die Mauer war sozusagen die Apotheose des Nationalstaats und des industriellen Kontrollwillens und der Menschenverachtung, die immer in der industriellen Technik angelegt war, nämlich der Mensch als Anhängsel der Maschine. Und das World Wide Web war meiner Ansicht nach sozusagen das dialektische Gegenstück, nämlich die Eröffnung einer utopischen digitalen Freiheit, die übrigens in dieser Freiheit wie in den ersten Jahren natürlich dann auch nicht weiter existiert, dann mit der Kommerzialisierung des Netzes ab 94, 95 änderte das. Aber die waren insofern dialektisch aufeinander bezogen, als nämlich sozusagen die industrielle Unfreiheit zusammenbrach und die digitale Freiheit anbrach. Das meine ich schon. Und einerseits aus historischem Zufall, aber andererseits durchaus auch in einem historischen Zusammenhang, weil eben diese Öffnung der Datennetze nicht stattgefunden hätte, wenn der Kalte Krieg so weiter bestand. Danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und mich gezwungen habt, das hier so aufzuschreiben. Dann kann ich das gleich in mein Buch kopieren. Ja, es wäre schön. Ich habe noch nichts gegessen, außer einem Apfel heute Morgen um 5:30. Hier ist überall Kreide. Das ist wirklich voll.
Die klassischen Arbeitsformen. Wobei ich die lieber mag.
Schwer digital, muss ich sagen, das Präsentationssystem Kreide.
Hat was Rührendes. Ich wollte sagen, es war wirklich toll.
Vielen Dank.
Manchmal gehen manche Sachen unter, weil du erzählst so locker und leicht. Da kommen dann auch entscheidende Punkte, da gehst du so wupp, vorbei und hab das gar nicht. Also gerade beim historischen Abwechslung sind so fast so ein paar Sachen, wo ich, vielleicht wäre es auch mein Stil, aber wo ich ein bisschen schwergewichtiger die Schwerpunkte setzen würde. Das war entscheidend und das war toll.
Aber da hätte es nur eine Viertelstunde länger gedauert.
Da hätte ich nichts dagegen gehabt. Ich glaube, von den hier Anwesenden sind wir so gut wie die. Genau, und leider ist es mit den WLAN.